Moin Moin, hier ist die Footballerei, NFL Freischnauze live.
Einen wunderschönen guten Abend. Wir sind hier heute aus der Home Edition. Und zwar, ich freue mich besonders, erstmal euch begrüßen zu dürfen natürlich. Wie gewohnt 19 Uhr hier. Heute sprechen wir ja über die AFC und NFC East. Und da kann ich kaum jemand Besseres dabei haben als Basti von der Gangrene Germany.
Moin Moin, schön, dass ich dabei sein darf.
Und Lennart, der mittlerweile ja nicht mehr nur Eagles-Fan ist, sondern genauso gerne auch Bills Bandwagoner. Also kann er sogar zu beiden Divisions seinen Senf noch dazugeben. Wie ihr das findet, müsst ihr selbst entscheiden. Eigentlich war es eingeplant für Eagles, aber jetzt darfst du auch zu den anderen was sagen. Und um Kutsche zu zitieren, natürlich macht das nicht nur für uns, sondern vor allem für und mit euch. Also wenn ihr irgendwas habt, wissen wollt, Fragen habt oder euren Senf einfach dazugeben wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Bei YouTube versuche ich ein Auge drauf zu haben und Twitch versucht Lenny ein bisschen im Blick zu haben und dann können wir darauf auch eingehen. Bevor wir aber mit unserem Preview starten, müssen wir erstmal natürlich einen schönen Gruß an Köpi. Prost.
Jam.
Aber wir müssen auch Breaking News besprechen, die waren eigentlich nicht geplant. Und jetzt kurz vor der Sendung sind alle nochmal gescrambled, hier schnell auf Twitter geguckt, was los ist. JJ Watt unterschreibt für 2 Jahre 31 Millionen wohl, so wird es reported, und 23 davon sind fest und unterschreibt bei den Cardinals. Hatte niemand so richtig auf dem Schirm.
Also so rein gar nicht, würde ich mal sagen. Vor allem wundert es mich tatsächlich. Also wenn ich jetzt das Geld sehe, kann ich es verstehen. Allerdings hätte ich das so von JJ Watt nicht erwartet. Also ich dachte, die ganze Zeit hieß es ja, er will zu einem Contender gehen. Er will nochmal richtig angreifen. So wurde es berichtet. Ob es jetzt nun so war oder nicht, wissen wir selber nicht. Er hat es ja nun selbst gepostet, dass er bei den Cardinals ist. Ja, also ein promising Team, wie man so schön sagt, aber mehr auch meiner Meinung nach nicht, also kein Contender. Ich bin ein bisschen, also enttäuscht richtig, nicht so von ihm, ich kann das verstehen, für 23 Millionen, 2 Jahre mache ich auch was, wo ich vielleicht nichts gewinne, also kann man auch sagen, aber ich bin ein bisschen enttäuscht, ich bin so ein bisschen, ja, so das Feuer aus der Sache, dass man spekuliert hat, Green Bay, Homecoming, Kudas, Steelers und so weiter, also es ist, ja, es sind jetzt die Cardinals. Das ist so ein Team, die interessiert, glaube ich, auch nicht so wirklich, mich nicht so wirklich. Und von daher, ja.
Versündige dich nicht, Mensch. Es gibt viele Cardinals-Fans, glaube ich, in Deutschland.
Ich kenne nicht einen.
Basti, was sagst du denn? Ich fand als erstes mal 2 Jahre 31 Millionen relativ viel.
Ja gut, ich meine, JJ Watt ist ja nur wirklich absolute Qualität, ne? Also mehr geht eigentlich nicht. Was ich JJ Watt komisch finde, ist, dass, also man sieht mal daran wieder, dass die ganzen Gerüchte völlig irrelevant sind, teilweise, die man immer liest und immer, es wird immer nur Green Bay und Pittsburgh und Buffalo wird genannt. Ähnlich wie jetzt auch gerade mit diesem komischen Fahrrad-Crossfit Trainings-App oder sowas, das war ja irgendwie eine Stunde, wo er angeblich seine Bio geändert hat und kurz danach dementiert wird und eine halbe Stunde später ist JJ Watt plötzlich bei den Cardinals. Damit hat niemand gerechnet und daran sieht man auch, dass sowas wirklich ein gut gehütetes Geheimnis ist und dass das einfach hinter verschlossener Tür verhandelt wird und teilweise die Gerüchte wirklich nur Gerüchte sind, mehr nicht.
Ja. Dabei haben wir auch nochmal geguckt, also vor allem wegen 2 Jahre 31 Millionen. Ich bin davon ausgegangen, ehrlicherweise muss ich sagen, zu meiner Schande, JJ Watt sei schon älter, als er ist. Also ich habe ihn in meinem Kopf, war der 34, 35. Der Mann ist der gleiche Jahrgang wie ich, der ist 89er Jahrgang. Also der ist noch gar nicht so alt. Da kann man schon noch für 2 Jahre unterschreiben und auch 31 Millionen, ja. Wobei der ja in den letzten Saisons schon nicht immer unbedingt bei allen Snaps auf dem Platz stand. Also mir kommt es immer noch ein bisschen viel vor. Mir kommt so vor, als hätte er seine besten Jahre doch jetzt langsam hinter sich. Und für einen Occasional Pass Rusher ist es ein bisschen zu gemein. Aber für einen, der halt nicht bei jedem Defensivsnap auf dem Platz stehen wird, finde ich saftig.
Also ich glaube, es ist deutlich overpaid. Dem stimme ich zu. Allerdings glaube ich, es ist der einzige Weg, wie die Cardinals ihn kriegen konnten. Also ich glaube nicht, dass man ihm da ein bisschen Unrecht tut, wenn man alleine sein Gameplay anguckt und was er, also primär ist er momentan auch vielleicht nicht mehr der absolute Pass-Rusher, sondern er ist, mir immer schön, Troublemaker an der Line. Also er sorgt dafür Verwirrung, viel Run-Stopping ist dabei und der macht schon noch einen brutal guten Job. Und vielleicht ist er jetzt ja mal richtig fit in einer Line, die ihn vielleicht, oder im Scheme, was ihm vielleicht liegen kann. Ich bin tatsächlich wirklich gespannt. Ich finde jetzt jeden, der sagt, Heuchler und so, was man jetzt viel liest. Also, come on, Leute, da sage ich jetzt mal ohne Scheiß, der ist 31, dem wird jetzt gerade ein Haufen voller Kohle den Rachen runtergeworfen. Das hat nichts mit Heucheln zu tun, das hat einfach was für die Absicherung zu tun, das mache ich. Und gut, und wenn das halt Arizona ist, ist es schön sonnig, da ist ein, ja, und du hast ein, weiß ich nicht, also, das musst du halt machen. Das kann ich verstehen, aber es ist so aus persönlicher Sicht enttäuschend.
Jetzt gab es auch noch das Gerücht, hatten wir vorher auch noch kurz, dass jetzt Deshaun Watson auch gleich zu den Cardinals getradet wird. Deshaun Watson ist da, die Andrew Hopkins ist da, jetzt muss Deshaun auch dahin und die Texans haben es ja in den letzten Tagen deutlich gemacht, dass sie ihn eigentlich wirklich gar nicht traden wollen. Ich glaube dann, dass er irgendwann getradet wird, weil ihnen nichts anderes übrig bleibt. Ich glaube aber definitiv zu den Cardinals.
Das halte ich für absolut unrealistisch. Also nur das Gerücht jetzt wegen J.J. Watt schon und dann Kyler Murray Swap. Ich weiß nicht, Kyler Murray, wann war es, 2018 oder 2019? 2019 meine ich, ne? Gedraftet.
Oh, ich bin so schlecht bei den Draftjahren.
Ja, das vergesse ich auch immer schnell, welches Jahr das war, obwohl doch 2018 war das.
Nee, 2019 Pick One.
Genau, 2018 war Baker Mayfield. Ja. Also den First Overall-Pick, das ist jetzt nicht Josh Rosen, den du irgendwo in den 10ern, 12ern oder sowas gedraftet hast. Der First Overall-Pick, 2 Jahre später. Und Kyler Murray ist ja, okay, er war jetzt letztes Jahr nicht super inspirierend, aber er ist ja auch kein schlechter Quarterback. Das wäre Irrsinn. Und da muss man mit Sicherheit noch einiges drauflegen. Also ich glaube, dass du einen Kyler Murray nicht einfach so 1-1 mit Watson traden kannst. Nicht 1-1, da musst du was draufpacken.
Ja. Okay. Na gut, dann sind wir jetzt, weil viel mehr kann man ja zu dem Trade jetzt auch noch nicht sagen. Ist gerade rausgekommen, die Vertragskonditionen stehen im Raum, aber ich bin gespannt, was er sich da versteht, weil er wechselt ja auch definitiv in eine sehr schwere Division. Also die Cardinals können ja nicht mal davon ausgehen, unbedingt in ihrer Division direkt ganz vorne zu stehen. Wo wir wieder ein bisschen bei dem Contender-Thema sind. Aber dahingestellt.
Aber um ganz kurz, Aaron Donald, J.J. Watt und Nick Bosa in einer Division ist schon ekelhaft. Und
Chandler Jones, auch nicht verhalten.
Ja, und Chandler Jones ist schon ekelhaft für die Quarterbacks, die da drin stehen.
Welchen Quarterback meinst du denn genau? Dann könnten wir direkt zu dem Outcome. Wir haben leider keine Soundmaschine heute. Aber düdüm.
Also man braucht auf jeden Fall eine sehr gute Offensive Line, ne?
Ja, welches Team hat das denn nicht da in der Division? Da gibt es ein Team, die haben wirklich hier und da mal ein bisschen Schwächen gehabt in der O-Line.
Die Cardinals, aber da kann er ja nicht selber gegen sich laufen, ne?
Nee, aber es war jetzt die letzten Wochen auch immer zu hören. Wir haben, glaube ich, letzte Woche auch schon kurz drüber gesprochen. Jetzt ist nochmal irgendwie bekannt geworden, dass es schon so weit ist, zumindest, dass Russell Wilson, sollten sie sich Trades anhören, dann möchte er nur zu 4 Teams, wenn überhaupt. Und ich glaube, das waren die Saints, die Bears, die Raiders und was war das
vierte Team? Cowboys.
Und die Cowboys. Genau. Das ist jetzt bekannt geworden. Das ist ja schon recht konkret, wenn es tatsächlich aus dem Wilson-Camp kommt. Meine Meinung bleibt dabei. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der wechselt und ich glaube, er will einfach massiv Druck aufbauen auf das Front Office in Seattle. Ich glaube nicht wirklich, dass er konkrete Wechselabsichten hat oder dass er denen jetzt so wie die Sean Watson irgendwie die Pistole auf die Brust setzen will und sagen, tradet mich, ich mache hier keinen Snap, wenn die Pfeifen da vor mir stehen, die nichts blocken können. Oder wenn jetzt hier noch mehr Pass-Rusher in die Division kommen, um mir den Arsch zu versohlen, habe ich keinen Bock drauf, ich will weg. Das glaube ich nicht. Ich glaube aber tatsächlich, dass in Seattle das Front Office das ernster nehmen muss und sich zumindest mal an den Tisch setzen sollte mit Russell, was ja bei Deshaun Watson völlig verpasst wurde und dass er da mehr Mitspracherecht dann am Endeffekt auch haben will.
Ja, aber das tut mir leid. Ich ich verstehe mittlerweile, dass sich diese Liga immer mehr zu einer Spielerliga involviert, was auch richtig und was auch gut ist. Aber sollten es wirklich die Camps sein von Russell Wilson, die diese Gerüchte in die Welt setzen, dann kann ich nichts Positives für abverlangen. Und ich bin auch der Meinung, dass ein Team niemals sein Franchise-Quarterback, das habe ich bei Deshaun Watson gesagt, das sage ich bei Russell Wilson auch vorher, bin ich wirklich dafür, schmeiße ich Pete Carroll raus, wenn der sich dagegen stellt. Weil es ist einfach dein Franchise-Quarterback. Aber ich bin auch der Meinung, kein Spieler ist größer als das Team. Trotzdem würde ich ihn nicht traden. Also du kannst so einen Quarterback nicht in, das ist ein vielleicht ein Top-5-Quarterback immer noch. Du kannst den nicht innerhalb der NFL traden. Also du kannst ihn nach Deutschland oder nach Kanada oder nach sonst wo traden. Da habe ich gar kein Problem mit. Aber du kannst den nicht innerhalb NFL zu einem Contender traden. Das ist für mich, und also gerade so Teams wie Dallas zum Beispiel oder so, das ist völlig Hanebüchen. Also das sind Teams, die du damit automatisch zu so wirklich legit, aber richtig legit Contendern in Offense machst. Und das ist für mich so, ich verstehe den Sinn davon nicht. Also es gibt doch, beide Seiten verlieren doch am Ende. Also ich bin ja immer mehr der Meinung, dass seine komische Frau oder die Chiara, die hat, tut mir leid, dass ich das jetzt so sage, scheinbar auch nicht alle Latten am Zaun. Ich kenne sie nicht so gut, aber ich glaube es, dass die da auch so ein bisschen reinfunken. Wer gewinnt da? Kein Team gewinnt da. Du hast schon wieder keine ruhige Offseason in Seattle. Wer gewinnt da? Ich weiß es nicht, wer gewinnt. Es ist für mich einfach, ich verstehe das nicht.
Aber man muss ja verstehen, dass Russell Wilson frustriert ist irgendwann mal. Also es klappt ja wirklich seit Jahren, sie ihm da ein bisschen Schutz mal an die Seite stellen. Also die O-Line funktioniert ja wirklich seit Ewigkeiten nicht.
Aber ich finde, zumindest haben die Seahawks ja sehr viel versucht, um immer wieder Big-Time-Trades, ob man jetzt einen Jimmy Graham nimmt, Dwayne Brown, jetzt Jamal Adams in der letzten Offseason, okay, ist natürlich in der Defense. Man hat immer wieder versucht, auch Draft-Assets abzugeben, um dieses Team immer wieder stark zu halten. Und dann ist Pete Carroll ja nun wirklich ein hoch erfolgreicher Coach, wenn man sich die letzte Dekade anguckt. Winning Season über Winning Season. Am Anfang zweimal verloren, okay, 7-9, glaube ich, und danach immer nur Winning Seasons. Und vor allem Pete Carroll hat ja gerade erst im November eine 5-Year-Extension unterschrieben. Das darf man ja auch nicht vergessen. Also ich glaube nicht, dass man Pete Carroll rauswirft über einen Quarterback, der vielleicht in 3 Jahren nicht mehr das ist, was er ist. In der letzten Saison hat man in der zweiten Saisonhälfte ja deutlich gesehen, dass er darauf verzichtet hat, Checkdowns zu nehmen, wollte immer Deep Ball machen. Also ich weiß nicht, Russell Wilson war für mich bis vor ein paar Jahren eigentlich immer so ein ruhiger Quarterback, der irgendwie angenehm war, und in der letzten Zeit kriegt er natürlich Oberwasser, darf er haben, weil er halt verdammt gut ist, aber ich finde, er wird ein bisschen zu laut, weil dieses Team hat wirklich sehr, sehr viel versucht, um ihn rumzubauen, abgesehen von der Offensive Line.
Das sehe ich nämlich genauso, und ich bin da völlig gegen Remo, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich bin genau der Meinung, also nicht jetzt, ich bin da anderer Meinung einfach, weil ich finde auch, man hat alles versucht, und Russ hat so gut angefangen zu spielen, die waren auf einem echt super Level, und wer hat es denn dann am Ende verkackt? Wenn man sich die PFF-Stats anguckt, dann hat Russell Wilson die meisten seiner Sacks selber verschuldet, weil er nicht den Ball losgeworden ist, weil er da rumgeirrt ist, was ihm früher Magic gemacht hat, was er letzte Saison nicht so gut hingekriegt hat. Er hat so grässliche Interceptions geworfen, er hat den Ball in einer Rate overturned, die war nicht mehr feierlich am Ende. Und da muss er sich auch einfach selber an die Nase fassen. Und das Team ist super gespickt mit allem drum und dran. Du hast 2 klasse Receiver und so weiter und so fort. Ich glaube, dass er letztes Jahr es sich einfach auch ein bisschen selber versaut hat. Und da hast du meiner Meinung nach jetzt keine Argumente, groß die Klappe aufzumachen und sagen, wenn ich getradet werden würde, dann nur dahin und so weiter. Also es tut mir leid, das geht für mich nicht in den Kopf rein. Da gewinnt keiner. Er gewinnt da nicht ein bisschen Sympathien mit, nicht ein bisschen in der NFL.
Die Frage ist, ob er irgendwelche Sympathien gewinnen muss damit. Also ich sehe ja auch, dass sie viel versucht haben. Es ist nur auch nicht zu bestreiten, dass nicht alles davon, vor allem in der O-Line, halt vieles nicht geklappt hat. Nathan Peterman Can, guter YouTube-Name übrigens, schreibt noch, Russell Wilson hat seine O-Line auf seinem Bankkonto. Das muss man doch erwarten in einer Salary-Cap-Liga, dass man bei einem so hohen Gehalt ein unterdurchschnittliches Team um sich hat. Aber es stimmt ja nicht, er hat ja kein unterdurchschnittliches Team, er hat ein sehr gutes Team um sich rum. Und auch, wie Basti ja schon gesagt hat, Dwayne Brown haben sie ja versucht, der verdient ja auch nicht schlecht. Also sie haben ja auch versucht zu investieren in die O-Line. Und Dwayne Brown ist auch kein schlechter, nur insgesamt klappt es irgendwie nicht. Sie haben ja auch den O-Line-Coach immer wieder gewechselt. Ich weiß auch nicht, wo es auf einmal herkommt, zumal er eigentlich immer die Chance kriegt, Playoffs zu spielen. Aber Anscheinend ist da, liegt da dann doch mehr im Argen, als man am Anfang vielleicht vermuten konnte.
Vielleicht ist aber auch wieder viel Smoke und gar nichts.
Kann natürlich auch gut sein. Es schreibt noch ein Trade, jetzt weiß ich nicht mehr wo, ich glaube Tuba Kulum hatte geschrieben. K gegen Wilson und First Rounder 2021. Das ist, glaube ich, tatsächlich, wäre arg zu wenig für Russell Wilson. Muss ich so leider mal sagen. Oder
aber Raiders sind in meinen Augen der realistischste Spot, weil wie sollen die Saints denn bitte? Also das ist ja völliger Quatsch. Die Saints können ja im Leben nicht bezahlen. Bears würde ich mega interessant finden mit Russell Wilson, aber die haben auch, glaube ich, minus eins an Cap Space und haben auch die Big Trade gemacht für Khalil Mack. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie es nochmal machen. Nochmal so viel auszugeben an Draft Assets. Ja, finde ich schwierig. Also tatsächlich sind Raiders für mich der einzig realistische Standpunkt, weil Dak Prescott und Dallas, das wird sich, glaube ich, nicht trennen.
Für mich ist es nur Dallas, um ehrlich zu sein. Also ich habe gehört, dass David Carr hat jetzt in unabhängigen Podcast gesagt, dass sein Bruder ihm versichert hat zu 100%, dass er in Dallas in Oakland bleibt, bei den Raiders, dass er da definitiv bleibt. Und dann ist es für mich nur Dallas, die realistisch sind, weil dann würde ich tatsächlich wahrscheinlich Doug franchisen und ihn dann für einen First Round gegen Russell Wilson senden. Das ist für mich ein realistischer Trade und dann muss ich halt Seattle mit dem Vertrag von Prescott auseinandersetzen. Den kann man ja irgendwie negotieren. Aber Raiders, also ich kann es mir nicht vorstellen.
Na, wenn er den Franchise-Tag unterschreibt, da dürfen sie erst am Ende des Jahres verhandeln. Dann muss er dieses Jahr ja unter Franchise-Tag spielen. Erst am Ende.
Kannst du nicht trotzdem Deal machen oder ist das nur, wenn du getaggt wirst bis zur Unterschrift? Aber du kannst doch trotzdem Deal ausmachen, oder? Immer noch.
Nee, du musst erst dein Tender unterschreiben, bevor du überhaupt getradet werden kannst. Das ist die Voraussetzung. Und dann musst du den Franchise-Tag spielen und darfst erst nach Ende der Regular Season verhandeln.
Ah, okay.
Also man kann sich natürlich vorher schon zusammensetzen und sagen, pass auf, wir machen jetzt einen Long-Term-Deal ab. Ich glaube, das ist sowieso, sollte Deck per Deck and Trade irgendwie weggehen, wäre das ohnehin das einzig Realistische. Und auch nur, wenn das ein Team das macht, dann tradest du für so einen teuren Quarterback im zweiten Franchise-Tag wirklich nur, wenn du einen Long-Term-Deal auf dem Tisch hast und quasi man sich schon die Hand gegeben hat. Aber offiziell darfst du noch machen.
Nee. Können sie ihn den taggen, traden und dann macht das neue Team, bis er den unterschreibt, einen Deal? Oder muss er erst den Tag unterschreiben, um überhaupt getradet werden zu dürfen?
Genau. Weil sonst hat er ja keinen Vertrag bei dem Team. Also ein Team kann ja niemanden traden, der nicht unter Vertrag steht. Aber nochmal ganz kurz zu den Raiders. Die sind natürlich auch in der Cap-Hölle. Also die haben auch nichts eigentlich mit dem Spielen. Und klar, gut würden sie loswerden, aber ja, ich glaube auch für die würde es sehr schwer werden, da genug Platz zu schaffen. Ich glaube am Schluss sowieso, dass es alles beim Alten bleibt und Wilson für die Seahawks aufläuft. Aber ich kann auch, muss ich ehrlicherweise sagen, mir hier und da ein Schmunzeln nicht verkneifen, wenn ich die News und den Tumult da in Seattle immer mitbekomme.
Naja, als Jets-Fan hält man nächstes Jahr ja auch schließlich in Seattle First-Round-Pick. Also wenn Wilson da weggeht, dann würde man sich dann doch die Finger danach lutschen.
Am Ende sehen wir wieder ein Bild von ihm nackt aus dem Bett mit Seattle, we have a deal und so. Also.
Mr. Unlimited. Oh Gott, ey. Naja, gut, dann lassen wir Mr. Unlimited sein und gehen weiter, weil sonst wird es mit der Tagesthemen noch schwer später. Also, Patrick Mahomes ist Vater geworden. Können wir, glaube ich, relativ kurz machen. Herzlichen Glückwunsch von der Footballerei. Bin mir sicher, Patrick guckt gerade zu. Also Patti,
moin, Patti.
Alles Gute. Wir haben vorhin noch geguckt, wie es heißt. Ich habe es schon wieder vergessen.
Sterling Sky.
Ja, geht. Ne? Für ein Promi-Kind geht noch. Ist noch akzeptabel. Besser als Jimmy Blue oder ähnliches.
Oder Wilson Gonzalez.
Ja, auch nicht nach ägyptischen Pharaonen benannt oder sowas. Also von daher, ich finde es auch einen akzeptablen Namen.
Ja, gut. Dann, das haben wir schnell durch. Dann kommen wir zum nächsten Out. Und zwar können wir auch kurz machen. In Houston wird auch noch Tabula Rasa gemacht. Duke Johnson und Zach Martin wurden gecuttet, um Cap Space zu schaffen. Für was auch immer. Weil den brauchen sie dieses Jahr eigentlich auch nicht mehr. Also, ich weiß nicht, was Houston vorhat, aber den Cap Space ja, können sie, haben sie schon fürs nächste Jahr dann frei. Also ich weiß ehrlicherweise nicht, was es bringen soll. Für mich sind die Texans dieses Jahr ein absoluter Scherbenhaufen. Habt ihr sonst irgendwie irgendein Ziel vor Augen, wenn die Texans da unbedingt holen wollen?
Ja, na klar, Christian McCaffrey. Mhm. Ich bin, glaube ich, eigentlich, ich würde sagen, mach's nicht, aber ich bin, glaube ich, fast jetzt irgendwie bei 70%. Die Panthers gehen all in für Deshaun Watson. Die verkaufen Haus und Hof dafür. Da geben 4 First-Rounder plus Christian McCaffrey und irgendwelche Pick-Swaps über die Bühne. Der Tepper macht das. Nee, 3 kann er nur. Er kann ja nur 3.
Ja, 3 First-Round-Picks und Christian McCaffrey ist, fände ich, auch echt nicht zu viel.
Und Teddy. Teddy natürlich auch noch, ne? Also, ja,
aber Teddy der muss ja weg. Dann auch nicht mehr.
Ne, der muss ja runter, außer Payroll auch in Carolina.
Oh. Ja, aber gut, dafür müssen sie dafür so viel Cap freischaufeln für McCaffrey?
Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit der Cap, da habe ich zwar letzte Woche behandelt, kenne ich mich aber nicht mehr auch mit der Cap-Situation von Houston, aber ja.
Also ich würde es schräg finden, wenn die Texans überhaupt Christian McCaffrey haben wollen. Natürlich ist er ein super Spieler, aber die haben jetzt ja auch David Johnson erst getradet. Ich weiß nicht, wenn du dann nochmal so viel Kohle ausgibst, nochmal für einen Running Back, ich weiß nicht, ich kann es mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Ich weiß auch nicht, ob jetzt die Texans sich sagen, Mensch, wir picken jetzt oder traden nochmal ganz viel, um einen Running Back zu holen.
Ich weiß nicht. Und einen Quarterback holst du ja dazu. Also du holst ja, also du kriegst 3 First-Rounder, kriegst einen Running Back und einen Quarterback und gibst einen Quarterback nur ab. Ich glaube tatsächlich, wenn man das macht, dann machst du es ein bisschen um, ja, keep the people happy, ne? Also die Hand, die man füttert, sollte man happy, weil, also du hast dann jemanden Spieler, der du weißt, der reißt sich einen Arsch auf, der du weißt, der ist auf jeden Fall da für dich und so weiter. Und die wissen, glaube ich, selber, die nächsten 4 Jahre sind sie gepiept. Also das muss man einfach mal so ganz einfach so sagen. Und ich glaube, nur irgendwie so ein Trade, die Fans noch happy halten.
Ja, Footballerei jetzt auch FSK 12. Gepiept. Sehr gut. Ja, dann müssen wir, glaube ich, nicht allzu lange weiter über Duke Johnson und Zach Martin sprechen und kommen lieber zum Lieblingsthema quasi der Footballerei und auch von Basti natürlich absolutes Lieblingsthema, zu den New England Patriots.
Oh, juhu.
Die kriegen nämlich wieder Verstärkung. Und zwar haben mehr oder weniger alle, die geoutoptet sind, um mal hier denglisch zu werden, sind nächste Saison wieder dabei. Das heißt, Dante Hightower, Patrick Chung und auch Cannon sind wieder dabei und wollen spielen in der nächsten Saison für die Patriots. Die haben ihnen tatsächlich erheblich gefehlt. Denen hatten nicht nur die Jungs gefehlt, denen hat noch ein bisschen mehr gefehlt, aber auch in der Defensive kann denen das nicht schaden. Basti, hast du Angst schon?
Ja, also ich zitter schon. Recht vor der, ich meine, Dante Hightower ist 31 und der war mit Sicherheit ein super Linebacker, aber jetzt nach einem Jahr raus und dann mit 31, mit Sicherheit ist es gut.
Nichts Falsches über 31-Jährige.
Grundsätzlich ist es natürlich die Blüte des Lebens, aber als Linebacker mit einem komischen Namen, weiß ich nicht, ob man da jetzt noch den Unterschied machen kann. Marcus Cannon ist mit Sicherheit derjenige, den sie unbedingt zurückbrauchen. Die Offensive Line muss unbedingt dieses Upgrade haben, da können sie ganz froh sein. Chung ist jetzt aber auch ja dem Schnee nicht abgeneigt. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt in Zukunft ob der in Zukunft dann noch den großen Einfluss hat. Ich glaube, dass die Patriots einfach einen harten Rebuild bräuchten. Ich weiß nicht, ob sie die Alten da wieder reinbringen, ob das viel Sinn ergibt. Vielleicht sind es noch Trade Assets oder man könnte welche cutten. Ich weiß nicht so ganz, was deren Plan ist.
Aber glaubst du, dass Bill Belichick tatsächlich ein harter Rebuild passieren wird? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Bill da so richtig Bock drauf hat.
Ich glaube, dass die rumkrebsen, dass sie jetzt jahrelang rumkrebsen werden und nicht wissen, was sie tun. Und vielleicht vergisst man in 2 Jahren auch mal, oder in 2 Jahren ist es dann nicht Thema, wenn jeder x-beliebige Spieler von der Straße dann als der nächste Tom Brady bezeichnet wird. Vielleicht braucht man mal 2-3 Jahre so ein Tal, das nach jeder Dynastie eigentlich jedem Team immer bevorsteht, damit das man nicht mehr ein Thema ist.
Ja, und also ich bin auch der Meinung, dass das News ist, dass wir das heute als News behandeln, zeigt doch, wie stinkenlangweilig gerade diese Offseason bislang ist. Also ich meine, da kommen irgendwelche drei Spieler, die vor 3 Jahren mal gute Leistung hatten, auch vor 2 Jahren wieder zu einem Team, was komplett ohne Perspektive dasteht. Also es ist ja nicht nur so, dass die Patriots, die haben einen All-World-Coach. Ich sage nichts gegen Bill Belichick, aber das ist ja nicht ein Team, das ist ein Quarterback vom Super Bowl-Sieg entfernt. Also das ist es ja einfach nicht mehr. Das muss man einfach mal so sagen. Da fehlt es einfach an Receivern, da fehlt es an dem, da fehlt es an jenem und so weiter und so fort. Das ist kein Team, also ich stimme da Basti zu, die brauchen einen absolut harten Rebuild und keinen harten Rebuild, sondern also einen krassen Rebuild. Im Prinzip musst du da einmal auf links drehen und alles. Und vorher, glaube ich, sind die in der Division in den nächsten Jahren gerade mit den Bills, die jetzt wirklich ja in die richtige Richtung gehen. Die Dolphins warten wir ab. Die Jets haben jetzt alle Assets, um die nächsten Jahre erfolgreich zu sein. Also es tut mir leid, das können jetzt wirklich 5, 6, 7, 8 schwere Patriots-Jahre werden. Und die sind doch, das ist ja völlig, das ist doch, da ist es doch auf Deutsch gesagt, um mal wieder FSK 18 sein, völlig scheißegal, ob da irgendein Hightower, ob da irgendein Chang nächstes Jahr in der Defense rumkrepelt. Dann kassieren sie halt im Schnitt vielleicht 21,3 statt, weiß ich nicht, 25,4 Punkte. Ja, wenn du dann trotzdem 8 oder 9 Spiele verlierst, so what?
Danny, wasch dir den Mund aus, wirklich. Ja, also ich hätte auch nichts dagegen, wenn die Patriots ein bisschen länger Probleme haben. Aber das kommt doch, das passt ja perfekt, als wäre es geplant gewesen. Du Übergang des Todes. Lass uns doch zu den Team-Needs kommen, der AFC East. Lass uns doch mit den Patriots auch gleich anfangen. Wo, also ihr habt ja schon gesagt, die Patriots sollen in einen harten Rebuild gehen. Aber wo bräuchten die, gehen wir davon aus, sie gehen nicht unbedingt jetzt für die nächsten 4 Jahre einen harten Rebuild. Wo brauchen sie dringend Verstärkung, damit sie nächste Saison competitive sind?
Basti, also meiner Meinung nach nahezu überall. Das ist erstmal das, was sie wirklich, also in erst natürlich Quarterback, das steht über allem, weil Jared Stidham ist eine Gurke, das hat man, glaube ich, auch eindeutig gesehen. Der nächste Tom Brady, wie es ja schon oft behauptet wurde von großen Boulevardmedien im letzten Jahr, aber ich denke, dass das steht über allem. Die haben den 15. Pick, die stehen, das ist auch irgendwo im Niemandsland, wo du weißt, alles klar, du kriegst den 5. Quarterback vielleicht vom Board oder 4. Es rechnet in der diesjährigen Quarterback-Klasse. Für mich steht da über allem Mac Jones, das ist so der Typ, den ich mir in New England absolut vorstellen kann und der auch absolut realistisch ist an dem Spot. Linebacker müssen sie unbedingt, klar, Hightower ist da. Ansonsten haben sie ja letztes Jahr Calvin Neu nach Miami verloren. James oder wie auch immer man ihn ausspricht, nur 9 Spiele. Also das Linebacker-Core ist wenig inspirierend. Die können froh sein, dass sie Hightower zurück haben. Und das nach dem Opt-out mit 31. Ja, normalerweise macht man da keine Jubelsprünge, aber wenn das dein Linebacking-Core massiv upgradet, dann sagt das auch schon einiges aus. Tight End Wide Receiver ist für mich auch ein ganz großes Thema, was sie. Kiel Harry war, glaube ich, ein Bust, wenn man ihn als First Round Wide Receiver sieht. Dann haben sie 2 Tight Ends geholt mit hier, wer ist der, Asi und seinen Kumpel. Keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall, die haben in der 4. Runde irgendwie 2 Tight Ends gleich geholt. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Also da müssen sie sich auch upgraden. Die brauchen Weapons ohne Ende. Cornerback, da sind sie vielleicht noch gut besetzt. Aber ansonsten muss überall was getan werden in New England.
Ja, also völlig. Also das Wide Receiving Core ist das von einem College-Team gefühlt. Also ich will jetzt nicht so sehr doof draufhauen, aber es ist ja nun so. Also Cam Newton war nicht eine Katastrophe, aber er hat gezeigt, wie viel besser Tom Brady sein Team damals gemacht hat, sein Receiving-Team, finde ich, weil das ist eine Katastrophe, was New England da hat. Ich glaube auch nicht, dass Julian Edelman zurückkommen wird. Das ist da einfach, also die Offense ist doch de facto gerade tot. Du hast keinen Quarterback und ich wüsste auch nicht, wer da gerade hingehen sollte. Also das, was ich mir am ehesten tatsächlich vorstellen könnte, wäre so ein Deal wie so ein Marcus Mariota-Ding, der vielleicht seine Karriere da mit John Gruden vielleicht nochmal irgendwie wiederholt. Oder dass sie jetzt verzweifelt für ein Jahr vielleicht Alex Smith oder so holen, kommen wir später noch zu. Aber ich sehe sonst nichts, was da nicht gebraucht wird in der offensiven Seite. Und von daher glaube ich, also die können im Prinzip am Draftboard auf die offensive Seite gehen an Pick 15, können sich einen Dartpfeil nehmen und können den schlechtesten Spieler da im Raum werfen lassen. Und da, wo der steckt, ist alles richtig. Brauchst du so oder so. Also ich glaube, so kannst du, so wird es wahrscheinlich auch sein. So machen das bestimmt viele NFL-Teams.
Ja.
So kann man das machen.
Nee, so das ist ja die gängige Methode.
Sieht man ja überall. Gängige
Verfahren bei Drafts, ja. Bevor wir haben ja noch ein paar Sendungen bis zum Draft. Wir sprechen auch sicherlich nochmal über alle Draft-Needs wirklich, wenn die Free Agency dann angefangen hat und ein paar, oder wenn wir dann näher zum Draft kommen und ein paar Free Agents schon gewechselt sind. Aber auf dem Free Agent-Markt ist ja jetzt tatsächlich, also Quarterback unbedingt. Da hat es Basti schon gesagt, würde es Sinn machen, vielleicht im Draft zu gehen. Wobei, die haben ja ewig keinen First-Rounder mehr. Gut, sie hatten Brady. Aber ob Belichick einen First-Rounder, First-Round-QB nimmt. Und dann ist noch die Frage, so wie es ja momentan aussieht, könnte es auch gut sein, dass dann schon 5 weg sind, dass man dann nochmal hochdraften müsste für Mac Jones auch. Du hattest Mariota noch ins Spiel gebracht. Ich bin wirklich sehr gespannt, was die Patriots auf Quarterback machen. Ob sie, also Cam Newton ist done, Stidham wird es nicht machen. Das heißt, wir werden auf jeden Fall irgendwie ein Neues sehen auf Quarterback in New England. Glaubt ihr, es wird tatsächlich ein Rookie sein oder glaubt ihr noch an einen Veteran, den sie holen?
Also ich glaube, dass sie tatsächlich einen draften. Ich kann es mir zumindest vorstellen. Weil für mich dieser ist einfach Mac Jones mit seiner Art und Weise so sehr, so passend für dieses System, so passend für alles, was so dieser Game Manager-Typ, der eine Statue of Liberty da in der Pocket ist, finde ich schon irgendwie realistisch. Ich glaube es tatsächlich, dass sie einen draften.
Ich glaube aus den Draften ein, es startet aber ein anderer diese Saison, einfach weil sie den Rookie noch ein bisschen Zeit geben. Das ist eigentlich auch so ein Typ, also wäre für mich auch ein typischer Bill Belichick-Move. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, so doof es auch klingt, dass Ryan Fitzpatrick zum Beispiel, also er hat ja mal öffentlich gesagt, er ist in einer Situation, er kann sich nicht erlauben, irgendwo Nein zu sagen, auch einfach der finanziellen Sache her wegen, auch wenn er natürlich auch nicht am Hungertuch nagt. Aber er hat auch eine Menge Kinder, die müssen auch irgendwie verpflegt werden und nochmal so ein Jahr für, weiß ich nicht, 14, 13 Millionen in New England oder so.
Also ja. Er hätte die ganze Pflegeprodukte. Die sind auch nicht umsonst.
Ja.
Ich glaube tatsächlich, dass sie keinen Quarterback draften. Ich glaube, sie werden mit einem Veteran gehen und gegebenenfalls konträr zu dem, was ich vorhin gesagt habe, dass Bill Belichick und Rebuild irgendwie schwer ist. Aber ich glaube tatsächlich, am Ende bleibt ihnen nichts anderes übrig. Und sie versuchen es aber, glaube ich, mit einem Veteran erstmal. Und da sind jetzt auch schon bei YouTube einige Namen gefallen. Auch Fitzpatrick von Rick Fisher und hatte ich jetzt schon öfter gelesen, Blitzer. The Beautiful Beast schreibt noch Jimmy G. Der kommt ja immer vor jetzt in irgendwelchen Gerüchten, wobei da ja Lynch auch dem eigentlich mehr oder weniger einen Riegel vorgeschoben hat. Der hat gesagt, Jimmy G ist der Starting Quarterback der 49ers der nächsten Saison. Und dann fand ich lustig, Marvin Wutz geschreibt, was ist mit Nick Foles? Ist er Free Agent? Nick Foles wird tatsächlich sehr wahrscheinlich nicht gebraucht werden bei den Bears. Wäre natürlich eine super Story. Big Dick Nick, der Patriots-Bezwinger, geht zu Belichick.
Ja, aber es ist auch eine Geschichte, die nicht passieren wird, sind wir uns einig. Also glaube ich auch nicht. Übrigens nochmal.
Aber ich ärgere mich sehr, dass ich da nicht drauf gekommen bin, weil das wäre auch ein Gerücht der Woche für mich gewesen. Das wäre sehr, sehr gut.
Gefällt mir. Übrigens zum Thema Dante Hightower, ich habe übrigens nochmal geguckt, also Patrick Chung zu cutten, weil du gefragt hast, wie sind das potenzielle Cut-Kandidaten. Patrick Chung macht keinen Sinn. Der bringt dir mehr Dead Cap, als er ein Cap-Hit dieses Jahr hat, wenn du ihn cuttest. Marcus Gannon könntest du, dann würdest du 7 Millionen freeen, aber den kannst du ja eigentlich nicht. Den brauchst du ja. Genau. Dante Hightower würde tatsächlich fast 10 Millionen Capspace machen. Die haben allerdings 68 Millionen. Also weiß ich nicht, ob es Sinn macht, den zu cutten, aber du hast da auf jeden Fall die Möglichkeit.
Okay. Ja, also gut. Patriots brauchen alles. Haben wir geklärt. Dann kommen wir doch, Basti, zu deinem Team. Die sind ja quasi fertig. Die haben ja ihr Team. Die haben keine Needs. Die Jets, ich finde es immer erstaunlich und irgendwie sind wir auch alle so, jedes Jahr ist wieder, redet man sich irgendwie so ein bisschen in die Jets rein, das Potenzial und dann kommt der Tight End zurück und Sam Darnold macht den nächsten Schritt und jetzt ist ja auch Adam Gase weg, jetzt wird alles besser. was sie, was brauchen sie, damit alles besser wird?
Also einen Long Snapper brauchen wir nicht. Das ist schon mal klar. Und da haben wir mit Thomas Hennessy wirklich eine Legende. Nee, aber ansonsten, ja, Gott, es waren wirklich zwei absolute Horrorjahre. Ich meine, das letzte Jahr hat wirklich einen als Fan zerrissen. Und das war 2-14, klingt ja schon fast schmeichelhaft für die Leistung, die die Jets letztes Jahr gebracht haben. Eigentlich war es ein 0-16-Team. Und ich glaube, da sind sich auch fast alle einig, auch Jets-Fans. Ja, was man jetzt braucht, da ist natürlich die große Diskussion um den Quarterback. Ansonsten kann man natürlich immer wieder führen. In meinen Augen sind die biggest Needs eigentlich Cornerback und Edge für die Jets. Einen Edge-Rusher hat man seit John Abraham 2005 nicht mehr gehabt. Und das fehlt wirklich ganz enorm. Die Offensive Line ist eigentlich zumindest auf einem ganz guten Weg. Da muss ich noch ein bisschen mehr einspielen. Quarterback ist trotzdem, also meiner, da teilen sich die Meinungen, und das ist bei Jets-Fans schwierig, wahrscheinlich auch so in der NFL-Welt, sagt man sich, Sam Darnold, ja gut, er war ein Third-Overall-Pick. Wäre ein Third-Overall-Pick nicht gewesen, sondern wäre ein Second-Round-Pick, wie damals Geno Smith, da hätte jetzt, glaube ich, keiner nur ansatzweise Zweifel daran, dass man diesen Quarterback ersetzen muss. Er hat einfach nur Talent. In einem anderen System, vielleicht könnte Sam Darnold tatsächlich noch ein Top-Quarterback werden. Ein guter Quarterback, sagen wir so. Aber er war letztes Jahr 32. bester Quarterback der Liga. Streiten braucht man darüber, glaube ich, nicht. Gut, vielleicht war Carson Wentz noch ein Tick drunter in manchen Situationen, aber Carson Wentz hat in der Vergangenheit zumindest schon mal gut gespielt, und Sam Darnold ist in 3 Jahren jetzt wirklich, hat Steps back gemacht. Jetzt ist er der 32. Quarterback. Also was könnte man maximal von ihm erwarten, wenn die Jets mit ihm weitergehen? Der maximal mögliche Sprung ist eigentlich auf so Middle of the Pack, so ein Nummer 16 Quarterback. Das wäre der maximal höchste Sprung, den dieser Quarterback machen könnte. Und das in seinem 4. Jahr im Rookie-Vertrag mit einem neuen Head Coach und einem General Manager, den nicht gedraftet hat. Ich sehe keine Variante, wo Sam Darnold bei den New York Jets bleibt. Und dementsprechend ist für mich Quarterback ein ganz wichtiges Need. Gerade mit dem neuen Head Coach.
Aber muss man nicht fairerweise sagen, dass ihm das Leben bei New York oder bei den Jets auch nicht leicht gemacht wurde? Also mit Adam Gase, der offensichtlich auch eine absolute Fehlbesetzung war.
Aber ohne Milchmädchen Rechnung, wenn Joe Flacco besser spielt als Sam Darnold.
Ja, aber wie viel besser war jetzt Joe Flacco?
Also wirklich besser als Sam Darnold, also das muss man ja trotzdem sagen. Also es kann doch nicht, ich kann das verstehen. Adam Gase war wirklich völlig überfordert mit einer Teamführung. Glaube ich, sind wir uns alle einig. Ich würde auch, glaube ich, Basti zustimmen. Aber ich glaube, es kann anhand des Tapes nicht mehr sein. Darnold hat Ansätze eines Pro-Quarterbacks gezeigt. Mehr noch nicht in meinen Augen. Er hat eine Turnover-Rate, die ist nicht gut. Dieses I'm seeing ghosts, das ist eine Offenbarung eines Quarterbacks. Das tut mir leid, auch wenn das vielleicht nicht so hochhängen sollte. Aber sein ganzes Play zeigt, er ist kein Franchise-QB über die nächsten 10 Jahre. Und ich weiß gar nicht, dass das überhaupt eine Diskussion ist, weil es ist das Schwierigste meiner Meinung nach. Das habe ich jetzt in den letzten Wochen, glaube ich, 100-mal gesagt. Das Schwierigste für eine Franchise ist, hol dir einen Franchise-QB. Und wenn du einen hast, lass ihn nicht los. Merkst du, dein Quarterback ist es vielleicht nicht. Ist auch völlig egal, ob das ein Third-Overall-Pick ist oder wie Carson Wentz ist. Here comes Roger Goodell. Bitte geht, wir suchen die nächsten Draften in den nächsten. Also die Jets haben nicht dieses alternativlos zu draften. Völlig alternativlos. Ich würde fast sogar noch sagen, verkauf Haus und Hof und versuch irgendwie an 1 zu kommen. Du hast ja mehrere Picks. Auch wenn das vielleicht ein bisschen schwachsinnig ist, das werden die Jacksonville Jaguars wahrscheinlich machen. Aber es ist alternativlos für mich, einen Quarterback zu holen. Und dann halt, da gebe ich Basti auch recht, Edge und Cornerback sind für mich wahrscheinlich auch die Positionen, die du dann angehen solltest. Obwohl ich auch sage, wenn du einen Rookie holst, ich weiß die O-Line-Zahlen der Jets nicht aus dem Kopf, ist sie in Ordnung, ist sie nicht in Ordnung. Das steht für mich auch immer als Prio Nummer 2 dann oder 3 nach einem Rookie-Quarterback, beschütze ihn ordentlich. Auch gib ihm nicht die besten, also wenn er nicht die besten Receiver hat, beschütze ihn wenigstens so, dass er da in Ruhe lernen kann.
Ja. Also man muss bei den Jets sagen, sie haben eine Tonne an Capspace. Also selbst mit ein paar Cuts haben sie jetzt fast 100 Millionen Capspace. Jetzt aktuell stehen auf der Liste, glaube ich, 67 Millionen. Aber dann sind 2, 3 ganz offensichtliche Cuts dabei. Ein Henry Anderson, kaum jemand kennt ihn als Defensive Lineman, der verdient 8,3 Millionen nächstes Jahr. Also du kannst dir da fast 100 Millionen zusammen basteln. Und dann kannst du ganz dick all in gehen und dir einen Joe Thuney oder einen Brandon Scherf holen, wenn dann einer von denen auf den Markt kommt. Vielleicht ein Corey Linsley, der ja bei den Packers auf dem Abstellgleis steht. Und du hast Mekhi Becton, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, dass es ein Top-Tackle ist, mit Upside zu einem All-Pro-Tackle. Sind ja schon mal gute Möglichkeiten. Die Offensive Line ist komplett überholt worden. Letztes Jahr war sie nicht gut in der Leistung, aber so eine Unit muss erstmal zusammenwachsen. Jeder, der Football gespielt hat, weiß das ganz genau, wie so eine Offensive Line einfach eine Unit ist, die in sich zusammenwachsen muss. Das geht nicht innerhalb von wenigen Spielen und dann funktioniert die. Das glaube ich, man muss Interior was machen, aber nicht als Prio 1.
Nee, ich glaube auch bei der Offense, also bei der Line sind sie ganz gut aufgestellt. Ich würde aber, also wenn ihr geht beide davon aus, dass einer gedraftet wird quasi, weil es gibt ja auch immer noch die Gerüchte, Deshaun Watson beispielsweise zu den Jets, weil die Jets halt mit am meisten bieten können auch. Und dann, wenn man sich aber dafür entscheidet, einen jungen Quarterback zu draften, dem muss man dann ja quasi auch gleich die Schlüssel der Franchise in die Hand geben, weil ernsthaft starten lassen kannst du niemanden anders. Also auch nicht für 3-4 Spiele. Also Joe Flacco jetzt der Fanbase nochmal vorsetzen, will glaube ich auch niemand haben. Das heißt, er muss mehr oder weniger sofort starten. Dann musst du doch auch dem, neben der O-Line, die ja schon gut ist oder vernünftig ist, musst du dem doch auch einen Running Back und vielleicht auch nochmal einen Receiver zur Seite stellen. Also Mims und Perryman, ja, es ist auch nicht das Schlimmste, aber auch da könnte man, glaube ich, noch eine Waffe an die Seite stellen, und einen Running Back brauchen sie definitiv auch. Den kriegt man auch in späteren Runden gegebenenfalls noch, und kriegst auch einen Free Agent immer noch jemanden serviceable, aber das sollten sie definitiv auch angehen.
Für mich ist da der Punkt, dass man dieses neue System von Matt LaFleur bekommt, das ja in San Francisco bekannt ist, zumindest ich gehe von Outside Zone Running Scheme aus, und der Running Back Free Agent Markt ist sowas von Overload. Da gibt's so viele Running Backs, und dann sticht für mich da Matt Breeder zum Beispiel raus, der bei den Dolphins katastrophal war letztes Jahr, aber den wird man wahrscheinlich günstig bekommen, 2,5 Millionen oder sowas, und den packst du in ein System mit Ty Johnson und LaMichael Perine. Klingt jetzt nicht super inspirierend, aber dieses Outside-Zone-System braucht ja nicht unbedingt diesen Superstar-Leadback, sondern eher, wie in San Francisco es ja auch funktioniert hat, mit ein paar Low-Level-Running-Backs, die aber alle ganz relativ schnell sind. Damit kannst du, glaube ich, gehen. Also ja, es ist natürlich wichtig, aber ich denke nicht, dass das eine wichtige Priorität hat. Ich glaube, auf dem Free-Agent-Markt wirst du dich da leicht bedienen können. Man muss überlegen, Le'Veon Bell ist jetzt auf dem Free-Agent-Markt, keine Sau rede drüber.
Ja. Ja, weil außerdem, der hat auch lange nichts gezeigt, worüber man reden müsste.
Das stimmt. Außerdem, vielleicht ist er aber für dieses System gar nicht so schlecht, was mal gucken, obwohl ich nicht glaube, dass sie ihn wiederholen werden. Man muss aber auch mal, für mich ist tatsächlich auch eigentlich, das ist eine, ich weiß, ich will das bei den Eagles auch dies Jahr nicht hören, aber man muss es eigentlich einsehen. Die Aufgabe von Robert Saleh ist es für mich auch nicht, der ist nicht Robert, ne? Doch. Oder? Nee, wer ist? Doch, Robert Saleh. Ist es auch nicht, auch nur ein Spiel zu gewinnen dieses Jahr. So doof das klingt. Natürlich ist das seine Hauptaufgabe als Football Coach. Sein Ziel ist es aber, und das Ziel ist es mit Douglas zusammen, Joe Douglas zusammen, eine Kultur in New York zu erschaffen, die es seit langen Jahren als vermisst galt. Also man hat sich mit Adam Gase ja ein bisschen zur Farce gemacht. Ich verstehe, warum man ihn bis Ende der Saison gehalten hat. Es hat keinen Sinn gemacht, den vorher rauszuschmeißen, meiner Meinung nach. Doch, du gehst dann bis zum Ende damit. Ich glaube, jetzt hast du eigentlich, du hast jetzt einen Neuanfang, du hast einen Promising Head Coach, du hast einen GM, oder das ist, glaube ich, GM vom Titel her, ne, wo du sagst, der gute Reputation hat, der ist gut vernetzt in der NFL. Man hofft, die Owner akzeptieren das, halten sich jetzt ein bisschen auch zurück, vielleicht lassen die machen. Und die einzige Aufgabe dieses Jahr für die beiden ist es für mich, findet einen Quarterback und etabliert eine Kultur, dass es auch Jets-Fans wieder Spaß macht, Jets-Football zu gucken. Das ist eigentlich meiner Meinung nach die Hauptaufgabe dieses Jahr. Und wenn die dadurch 0 Spiele gewinnen, wird es natürlich auch keinen Spaß machen. Aber wenn die 0 Spiele gewinnen und verlieren aber jedes Spiel im Prinzip mit einem Punkt und man sieht, da ist richtig wieder drin, haben sie ihre Aufgabe ja irgendwo auch schon erfüllt, meiner Meinung nach. Auch wenn natürlich sie bezahlt sind, in 3 Jahren irgendwie Spiele zu gewinnen, vielleicht Playoff-Material zu sein. Aber die Hauptaufgabe ist eigentlich, macht die New York Jets wieder zu einem Culture-Team, was man gerne anguckt.
Also Fazit ist eigentlich, dass die Jets-Fans erwarten, 2022 ein Competitive-Team zu sein. Allen ist eigentlich relativ klar, dass man nächste Saison nicht irgendwie einen deepen Playoff-Run macht. Es sei denn, man tradet für Deshaun Watson, dann erwartet es natürlich Win Now. Und ich halte diese Variante immer noch für nicht ganz unrealistisch. Wenn man eine Second Overall Pick hat, niemand kann mehr bieten. Und das ist, wenn die Texans jemanden wegtraden, dann wollen sie gleich den Successor für Deshaun Watson haben, und das ist realistisch. Ich sehe es trotzdem nur bei einer Wahrscheinlichkeit von 10-15%, aber es ist nicht unrealistisch. Und das ist als Jets-Fan schon mal Balsam auf die Seele, weil man seit 2011 wirklich nur Horror erlebt. Aber du hast recht, man erwartet nicht nächstes Jahr ein Playoff-Team. Es wäre schön, wenn es so kommt, aber man erwartet es nicht.
Nochmal ganz kurz, um die Jets abzuschließen. Wir hinken nämlich schon wieder ein bisschen im Zeitplan. Was wäre denn dein Traumszenario jetzt? Also würdest du nochmal das Experiment Rookie-Quarterback gehen wollen und da all in und ja, wir sind jetzt begeistert und wir gucken jetzt 2 Jahre, wie es wird und das muss jetzt der Savior quasi sein, oder hättest du am liebsten, man verkauft Haus und Hof für Deshaun Watson, weil ohne Haus und Hof verkaufen wird es wahrscheinlich nicht klappen.
Ich sag Deshaun Watson no matter what. Die Chancen, einen Top 5 Elite Quarterback mit 25 und Long-Term-Contract zu bekommen. In einem Jahr, wo er nächstes Jahr mit sinkendem Cap-Space noch wenig kostet, das ist die Once-in-a-Lifetime-Situation. Man hat 5 First-Round-Picks für die nächsten 3 Jahre, bezahlt, was auch immer es kostet. Und wenn man Quinnen Williams ausgeben muss, dann gibt man Quinnen Williams dazu. Die Jets sind deswegen so schlecht, weil sie Defensive Line die letzten 10 Jahre überbewertet haben. Und Deshaun Watson ist für mich das ideale Szenario.
Okay. Ja, so. Und wenn es ein Rookie-Quarterback dann wird, hast du da eine Präferenz schon? Wilson oder Fields oder Lance gar?
Für mich ist es Zach Wilson, weil er ins System passt, einfach ein Scheme-Fit, und ich finde einfach so ein Riser vom letzten Jahr, klar, gibt es immer so ein paar kleine Red Flags, aber für mich wäre der in einem Draft-Szenario aktuell. Ich glaube, dass Justin Fields insgesamt der bessere Spieler ist, aber ich glaube, dass Zach Wilson einfach der perfekte Scheme-Fit wäre.
Ja. Na gut, dann lass uns aber weitermachen, dann müssen wir bei den Dolphins müssen wir jetzt ein bisschen schneller sein auch. Lenny, ich weiß, du hast dir viel vorgenommen, ja, die Dolphins, und trotzdem bitte ich dich darauf zu achten, jetzt hier auf die Uhr zu schauen auch. Aber was sind deiner Meinung nach von deinem Lieblingsteam Miami Dolphins, was sind da die Needs?
Skill-Player, also Skill-Position-Player in der Offense. Also es muss das Receiving-Core und der Running-Back-Room, der muss geupgradet werden. Und dann meiner Meinung nach noch die O-Line etwas, also die Interior-O-Line ein bisschen, vielleicht auch die Tackles, aber das muss meiner Meinung nach ein bisschen besser werden. Ansonsten glaube ich, haben die ein sehr, sehr promising Team. Die brauchen halt nur etwas, worauf sie werfen können. Wer jetzt das nun ist, ob das nun Tour oder wer anders ist, aber einer muss er halt anwerfen können. Deswegen sage ich ganz klar, Receiver.
Receiver in der Defense, vielleicht auch an die Line mal noch ein bisschen Verstärkung? Oder Basti, wo siehst du noch ein Need?
Für mich eindeutig Offensive Line, weil ich finde, dass die Picks haben nicht gesessen. Austin Jackson war letztes Jahr nun wirklich nicht gut. Und ansonsten ist die Offensive Line, finde ich, inspirierend. Ich glaube, dass wenn die mit Tua gehen, und das ist in meinen Augen alternativlos, den hast du letztes Jahr an 5 gepickt, natürlich gibt es immer noch diese Deshaun Watson Sweepstakes, aber für mich ist es die Offensive Line, die eindeutig ein Upgrade braucht. Und ja. Da musst du noch investieren. Wenn du den dritten Pick behältst und nicht tauschst, der ist ja extrem lukrativ, gerade wenn bei der ganzen Quarterback-Diskussion kannst du nach hinten traden. Die Dolphins sind in meinen Augen relativ gutes Team, eigentlich ein relativ ausgewogenes Team. Die haben sich gerade in der Secondary enorm verstärkt. Die müssten die Offensive Line upgraden. Das wäre für mich der Punkt überhaupt. Austin Jackson ist einfach, ja. Gut, es ist immer noch ein Rookie gewesen. Rookies werden zu früh verurteilt, aber da muss dran gearbeitet werden.
Ja, es ist jetzt so ein bisschen die Gretchenfrage, ne? Gerade was du im Draft machst. Also ich glaube, sie müssen sich mit allen Quarterbacks beschäftigen. Ich glaube, alle Zeichen irgendwie pointen auch dahin, dass man mit Tua in die nächste Saison geht. Du kannst natürlich an 3 auch echt Glück haben und, oder was heißt Glück haben, du kannst dir an 3 dir wirklich irgendwie Smith oder Chase holen als Receiver und sagen, pass auf, das ist meine Playmaking-Waffe für die nächsten 5-6 Jahre hier als Receiver. Aber wenn dir natürlich jemand, da gebe ich dir auch recht, wenn dir natürlich jemand sagt, hier sind 2 First-Round-Picks für den Pick und noch Second-Round und Pick-Swaps und so weiter, ich sehe die auch in Premier-Position aus sehr viel noch mehr Picks zu machen und deswegen ist das so ein bisschen für mich die Gretchenfrage, was möchte man? Weil eigentlich würde ich auch sagen, nimm da einen Spieler, der wirklich den Unterschied macht, und das können Smith oder Chase machen oder dieser Pennell oder so, genau, der Tackle. Nimm einen von den dreien oder hol dir dafür richtig viel.
Ja, also hier schreibt auch Bradbury, Ostdeutschland schreibt schon, also ich finde, du musst zu draften, also Pennell, dein Freund Lenny. Und ja, diese Tua-Frage ist wirklich, ich finde es erschreckend, wie viele dann doch oder wie großes Thema immer ist, dass Tour traden könnte. Klar, wenn du die Chance hast, die Watson zu bekommen, dann tradest du, glaube ich, fast jeden. Dann, außer vielleicht Justin Herbert letztes Jahr, würde jeder Rookie-Quarterback über die Theke gehen für Deshaun Watson. Aber einen neuen Rookie-Quarterback zu draften, weil man so enttäuscht wäre mit der Saison von Tua, ist doch völlig absurd. Tua hat ja nicht mal, hat ja keine schlechte Saison gespielt. War einfach nur nicht explosiv. Aber also ich bin zum Beispiel davon ausgegangen, dass der nächste, letzte Saison gar nicht spielt nach dieser Verletzung. Der ist jetzt wieder gekommen, hat auch einige gute Spiele gemacht, war recht sicher, war nicht aggressiv genug, hat nicht genug Big Plays gemacht, hat aber auch nicht die Monsterwaffe gehabt. Also ich finde, Tua sah für einen Rookie-Quarterback richtig gut aus. Unabhängig jetzt von dem, was Burrow und Herbert geleistet haben. Herbert hat Rookie-Rekorde aufgestellt. Und nur weil er in dieser Klasse ist und jetzt verglichen wird mit den beiden, muss er sich anhören in Miami, dass sie vielleicht jemand anders draften an drei. Finde ich ehrlicherweise absurd, weil ich glaube auch nicht, dass in dem Draft irgendeine sichere Nummer dabei ist. Und auch vom Ceiling weiß ich jetzt nicht, wer. Also wirklich vorher war, es gab Tanking von Tua. Jeder war völlig begeistert von Tua. Dann war diese Verletzung und dass er dann nicht bei 100% sein kann nach so einer Verletzung, ist mir eigentlich auch bewusst. Und dafür hat er seinen Job wirklich gut gemacht. Und wenn man dem nicht noch mindestens ein Jahr gibt, wäre das meiner Meinung nach wirklich absurd.
Ich finde, darum geht es aber auch nicht in der Diskussion hier. Ich finde, es geht darum, wenn die Dolphins mit einem Quarterback, also an drei ist es deine verdammte Aufgabe, jeden Top-Quarterback oder die drei Top-Quarterbacks zumindest zu evaluieren. Du kannst nicht als Team von vornherein sagen, ja, ich guck mir die nicht an. Das geht nicht, meiner Meinung nach nicht.
Sollen die Bengals auch einen Quarterback angucken?
Welchen Pick haben denn die Bengals?
Die Bengals sind da auch irgendwo vorne dabei.
Wenn die Bengals 1 bis 8 haben, dann 5, ist es der. Ja, dann ist es auch deine Aufgabe, dir sie wenigstens anzugucken. Das ist, also doch, das musst du machen. Und wenn du mit einem in absolut in Love fällst und der verhält sich super und du sagst, das ist ein Franchise-Quarterback und du bist nicht zu 100%, sondern nur zu 90% von Tour überzeugt oder zu 80% von Tour überzeugt, du hast noch einen zweiten First-Round-Pick, dann nimmst du da deinen Quarterback. Stell dir vor, die Jets nehmen nicht Zach Wilson an 2. Dann tue ich und bei die Dolphins sagen, das ist er, den will ich haben, den will ich haben. Dann nimmst du ihn und dann machst du eine Open Competition, eine Tour. Und wenn Tua die tolle Wurst ist, der tolle Dolphin, wie du ihn nennst, dann setzt er sich durch im Training Camp gegen einen Zach Wilson. So einfach ist das Business NFL, aber ich finde, es ist eine verdammte Pflicht, mit einem Top 5 Pick dir alle Quarterbacks des Drafts durchzugehen und die wirklich auf Herz und Nieren zu testen.
Ja, auf Herz und Nieren testen ist dieses Jahr aber auch noch zusätzlich ein bisschen erschwert. Also, ich glaube, du bist immer lieber mit dem, was du kennst, als da jetzt wieder im Trüben zu fischen. Aber gut, sind vielleicht auch unterschiedliche Philosophien. Die Dolphins brauchen auf jeden Fall, wie ihr schon gesagt habt, hier und da, die O-Line muss verstärkt werden und ich bin auch dafür, Tour mehr Waffen an die Hand zu geben. Und die Defense, die schon sehr gut war, hat man dann, glaube ich, gesehen, auch in Woche 17, muss an der Line einfach auch nochmal was getan werden. Ich weiß gar nicht, der Cap-Space der Dolphins
28.
Sieht gut aus, haben sie auch noch. Also sie können auch in der Free Agency nochmal zuschlagen. Die Zukunft sieht, auch wenn du das nicht gerne hören willst, Lennart, die Zukunft sieht rosig aus in Miami.
Ich glaube, Säugetiere wie Delfine haben es nicht mehr so leicht gerade. Also das wird kein gutes... Nee. Aber kommen wir doch jetzt mal zum Team, das sie die nächsten 10 Jahre dauerhaft besiegen wird in der AFC. Also das Team, was die AFC über die nächsten 20, 30 Jahre prägen wird, wie kein anderes wahrscheinlich. Die AFC East.
Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja, ich würde es euch allen gerne ersparen, aber Lennart, sag uns doch, warum die Bills gar keinen Need haben.
Das stimmt nicht. Natürlich haben die Bills auch ein Need. Die Bills haben ein Need in der D-Line. Also die Bills oder ein Edge oder also ein D-Lineman. Entweder die Bills brauchen in der D-Line jemand, der weiterhin den Druck zum Quarterback aufbaut. Und die sind sonst überall gut besetzt. Das Tackle-Thema, da gehe ich vielleicht auch noch ein bisschen d'accord mit. Aber ansonsten ist es für mich ein Defensive Line Need, weil zum Teil zu wenig D-Line-Druck letztes Jahr da war. Der Druck kam, aber durch viel Blitzing und durch viel Pressure der Linebacker. Und dadurch exposst du dich so ein bisschen, meiner Meinung nach. Du brauchst einen D-Line-Man.
Basti, würdest du da zustimmen?
Also ich finde auf jeden Fall, dass sie Guards brauchen. Und Darrell Williams als Right Tackle wird Free Agent. Also ich denke, dass sie in der Offensive Line ganz enorm was tun müssen. Und ich finde insbesondere Guards und Right Tackle, da wären die Bills gut beraten, wenn sie das tun. Und vielleicht auch nochmal auf die Cornerbacks gucken. Natürlich haben sie Tre'Davious White, aber dahinter ist nicht viel. Und ich denke, dass es da sinnvoll wäre, die Pace hochzuhalten. Weil ich sag mal, mit den Safeties und Tre'Davious White letztes Jahr, Lever Wallace hat vernünftig gespielt, aber da könnte noch ein bisschen mehr kommen auf vielleicht noch einen Cornerback. Und auch darf man nicht vergessen, dass sie Matt Milano höchstwahrscheinlich nicht mehr resignen können und auch kein Capspace haben, dass man vielleicht bei den Linebackern nochmal guckt. Insgesamt muss ich sagen, dass die Bills tatsächlich ein sehr gut aufgebautes Team sind, tatsächlich ganz, ganz viel richtig gemacht haben. Aber und die sind in einer luxuriösen Situation, und das muss man auch sagen, mit wenig Capspace spät zu picken, aber sich dann einfach Best Player Available in aller Ruhe raussuchen zu können. Das ist eine extrem luxuriöse Situation. Da muss man einfach mal den Hut ziehen vom Front Office von Buffalo, was die letzten 3 Jahre gemacht haben, dass man in so eine Situation kommt. Und der waren die letzten Jahre eigentlich immer New England. Kannst du dir auch mal leisten, am Ende der ersten Runde einen Running Back zu holen und nicht ausgedacht zu werden. Und das können theoretisch die Buffalo Bills jetzt auch. Klar haben sie Devin Singletary, aber du kannst einfach Best Play Available nehmen. Tolle Situation.
Ja, die Bills sind, glaube ich, auch in einer Situation, wo Spieler und auch Veterans jetzt in der Free Agency hinwechseln würden, weil sie halt die Chance haben, erfolgreich Football zu spielen, noch in Buffalo jetzt. In einer Division, die potenziell auch nicht allzu viel Widerstand bietet. Also muss man gucken, wie es den Dolphins geht, aber wir haben jetzt auch schon gesagt, die Jets brauchen wahrscheinlich noch 1-2 Jahre und die Patriots könnten auch in die falsche Richtung sich entwickeln. Die Bills haben einen relativ klaren Weg in die Playoffs nächstes Jahr und haben ein junges Team, was das Potenzial schon angedeutet hat und denen es an nicht allzu viel fehlt. Deswegen sie, glaube ich, eine interessante Station auch sind für Veterans, die nochmal einen Titel angreifen wollen. Ja, ich glaube auch, dass Cornerback Josh Norman ist, glaube ich, Geschichte. Und da müssen sie sicherlich nachbessern. Die O-Line, Josh Allen noch mal ein bisschen mehr Zeit geben. Aber ansonsten so richtig viel. Also im Draft sind sie, wie Basti gesagt hat, glaube ich, in einer wirklich sehr luxuriösen Position. Und auf dem Free-Agent-Markt muss man jetzt, glaube ich, einfach mal sondieren und gucken. Überall können sie ein bisschen Tiefe vertragen, glaube ich, und dann die Position, die wir angesprochen haben, hier und da verstärken. Und dann spricht auch nichts dagegen, dass es nächste Saison vielleicht noch weitergeht. Waren wir relativ schnell mit dem Bild. Was ist denn da passiert?
Ja, was soll man, also Basti hat das ja schon alles gesagt, das ist ein Team, das ist set, jetzt, je mehr ich gucke tatsächlich, würde ich auch gerade bei dem Draft in die Offensive-Tackle-Position oder Guard-Position mich einloggen, also Darrell Williams, ich habe tatsächlich jetzt erst gesehen, dass er Free Agent ist, dann würde ich vielleicht einen Tackle oder so versuchen, in der ersten Runde zu holen, dann sozusagen mir Josh Allen auf jeden Fall fit zu halten. Aber ja, was soll man sonst über die sagen? Also ich glaube, für alle sind sie Favoriten, ist es ja AFC East, ist ein gutes Team, hat natürlich auch so ein bisschen für mich, also was sie eigentlich auch, was das größte Need für mich ist, ist dieses, das hört sich immer so beschissen an, aber stay hungry, ne? Also das ist ja so, also die können jetzt nicht sich ausruhen, nur weil sie jetzt einmal
an haben ja nichts gewonnen.
Genau, das AFC Championship Game erreicht haben, also das ist jetzt, die müssen jetzt das bestätigen, was weitergeführt wird, aber ich glaube, da sind sie auf gutem Weg.
Ich sehe da übrigens den Hype-Spieler überhaupt mit Quinn Meinert aus dem Senior Bowl, ich meine, wir alle kennen noch die Wampe aus dem Senior Bowl, den kann ich mir sehr gut vorstellen, dass die da ein Projekt angehen und sich den Interior holen.
Ja, der hat ja gut Leute durch die Gegend geschoben.
Und das als Division 3 irgendwo aus dem Nirgendwo, das wäre eine mega geile Story eigentlich.
Ja. Hat einen guten Schwerpunkt, der Mann. Viel Bier macht's.
Ein Köbi-Bauch.
Genau, ein Köpi. Der hat einen schönen Köpi-Bauch. Aber das kann auch mal hier und da von Vorteil sein. Das ist das Schöne auch an der Sportart.
Wenn ihr übrigens Überleitung dazu willst, wie ich diese wunderschönen Kappen oder euch von den ganzen AFC East Teams, die wir jetzt besprochen haben, so wie Basti diesen wunderschönen Jets-Pulli, einer wunderschönen Merch finden wollt, dann findet ihr das jetzt im NFL Europe Shop. Und wir packen euch einen wunderschönen Link in die Shownotes. Da gibt es sogar einen Rabatt. Remo, wie viel Prozent gibt es? Du weißt das bestimmt.
Ich weiß gar nicht, ob es da gerade aktuellen Rabatt gibt. Wir sind ja dauerhaft da, aber über den Link in unserer unter dem Video oder in der Podcast-Beschreibung, wenn ihr darüber, also ihr kauft ja sowieso alle NFL-Merch, braucht ihr uns ja nicht erzählen. Wir wissen, wie ihr alle rumlauft. Daher würden wir uns einfach freuen, wenn ihr den in Zukunft über den Link bei uns bestellt, dann haben wir auch noch ein bisschen was davon. Von daher, wenn ihr nachbessern wollt bei euren Outfits, dann guckt da gerne mal drauf und ihr werdet auf jeden Fall fündig.
Bis heute um 12 Uhr nachts oder bis morgen früh gibt es mit dem Rabattcode SECONDDOWN 20%. Das ist ein Fünftel auf eure ganze Bestellung. Für alle Mathe-Schwachen, wenn ihr was für 100 Euro bestellt, bezahlt ihr nur 80 Euro. Also überlegt euch das. Das ist ein guter Deal.
Sehr gut. Dann lass uns doch gleich weiterkommen. Genau. Wechsel mal deine Cappy, setz auf die Cowboys Cap, denn es geht nach Dallas. Was sind die Needs der Cowboys, abgesehen davon, dass sie einen Quarterback unter Vertrag nehmen sollten?
Basti. Ja. Puh, also die Secondary komplett. Ich glaube, die muss einmal komplett überarbeitet werden. Chidobe Awuzie ist ja, sag ich mal, vielleicht der größte Name da. Und der passt nicht. Dan Quinn ist jetzt ja Defensive Coordinator da. Der passt da nicht rein. Also die müssen da was machen. Die müssen die komplette Secondary überarbeiten. Ich glaube, das war ein riesen Fehler, dass sie letztes Jahr den Fokus drauf gesetzt haben, Ezekiel Elliott zu bezahlen und nicht Byron Jones zu halten. Das schlägt, glaube ich, jetzt gerade wie so ein Ast zurück, den du einmal nach vorne gebogen hast und dann nicht zu weit gehst. Das ist, glaube ich, die Sache, die sie machen müssen, und sie müssen auch die Defensive Tackle, sie brauchen Runstopper. Ich glaube, das sollte vielleicht sogar fast die Priorität sein, gerade im Draft. Da müssen sie ganz enorm was tun. Kohle haben sie zumindest ein bisschen. Es sei denn, die resign Deck, dann haben sie nichts mehr.
Ja, und das müssen, obwohl man, da weiß man ja auch immer nicht mit dem Cap-Hit, das kann man ja immer ein bisschen schieben, zumindest wenn man einen langfristigen Vertrag aushändigt. Wenn er den Franchise-Tag kriegt, dann ist, glaube ich, das Ding der Drops gelutscht, dann kannst du am Cap-Hit auch nicht viel machen. Ich glaube auch, also sie müssen ja jetzt, ihm bleibt nichts übrig, als Duck zu sein, zu irgendwas. Also einfach laufen lassen können sie ihn definitiv nicht. Und dann, ja, die Secondary, ich glaube, in der Defense kann man an vielen Stellschrauben drehen, da können sie überall nochmal jemanden holen. Ich habe auch letzte Woche das Gerücht verbreitet, dass Von Miller nach Hause zu den Cowboys gehen könnte. Ist vielleicht auch nicht der dringendste Need, den sie haben auf Edge, aber sonst eigentlich brauchen sie wirklich überall, auch die Linebacker, die wir alle gefeiert haben, Jalen Smith und Leighton Vander Esch, die hatten eine super Saison und danach kam da ehrlicherweise auch nicht mehr viel. Es war schwach, Trevon Diggs war okay in der Secondary, aber da werden einige Free Agent auch, muss man gucken. Also die Cowboys haben viel Arbeit vor sich. Ich glaube, wo sie nicht viel machen müssen, ist, wenn sie Duck signen in der Offense. Ich glaube, die können sich wirklich sowohl in der Free Agency als auch im Draft komplett auf die Defense fokussieren.
Ich glaube tatsächlich, dass du es auch musst. Also ich glaube, dass Duck wird nochmal einen Franchise-Tender für ein Jahr unterschreiben, weil er wird nächstes Jahr dann so, oder ich glaube, können sie nächstes Jahr sogar noch einmal, oder muss er denn nächstes Jahr? Ich glaube, ich weiß nicht, ist ja auch völlig egal. Auf jeden Fall, er wird irgendwo einen Vertrag bekommen. Da würde ich dieses Jahr auch nochmal für safe Geld nach der Verletzung den Tender unterschreiben. Und dann würde ich, also ich habe auf meinen Notizen stand Repeat the Panthers 20 Draft. Die Panthers haben ja letztes Jahr nur Defensive Player gedraftet und ich glaube, Dallas sollte den Best Defensive Player Available an jedem Draft-Pick, den sie haben, nehmen. Einfach nehmen, ohne nachzudenken. Nehmen, 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 nehmen. Also natürlich vorher nachdenken, welcher Spieler. Und dann nehmen. Gar nicht da lang Schnickschnack. Diese Defense muss gefixt werden. Denn Quinn ist, glaube ich, ein sehr, sehr erfahrener, sehr, sehr guter Defensive Coordinator, den man dafür geholt hat. Aber ja, die Offense steht ja soweit. Also vielleicht solltest du nochmal überlegen, ob du mit der Right Tackle oder mit der Tackle-Position generell weiterhin so zukunftsträchtig gut aufgestellt bist. Die O-Line war jetzt auch nicht gerade das Sahnestück durch viele Verletzungen zum Ende. Aber meiner Meinung nach ist, nimm so viel Defense wie geht im Draft und in der Free Agency. Nimm alles, was dir zufällt, obwohl ich nicht glaube, dass sie in der Free Agency groß was tun werden können, weil Duck einfach, wo steht der für Quarterbacks dieses Jahr? 31 Millionen, 32, der Franchise Tag?
Ich glaube, es waren sogar 37, wenn ich mich nicht völlig verguckt habe.
Ja, der wäre noch im zweiten Jahr, müssen wir nochmal 10% drauflegen. Ja. Auch zu dem zusätzlichen Franchise-Tag.
Herrlich.
Ja, also der wird teuer, aber ihnen bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig. Selbst wenn sie sagen, sie sorgen sich um irgendeinen Quarterback, also sei es dann Russell-Wilson-Gerüchte oder sonst irgendwen, brauchst du ja zumindest Duck, um ihn zu traden. Also du kannst, es funktioniert in keinem Szenario für die Cowboys, glaube ich, den nicht zu signen zu irgendeinem Deal. Und
vor allem, wenn man sieht, was für ein massiver Drop-off die Cowboys da durchgemacht haben, nachdem Dak verletzt war.
Ja. Ja, genau. Also er hat ja nochmal, dadurch, dass er nicht da war, hat er nochmal gezeigt, wie wertvoll er für die Franchise ist. Von daher glaube ich auch. Sie müssen einfach Ducks sein, dann sind sie in der Offense gut aufgestellt. Wobei Stefan Kuhls auf YouTube auch noch fragt, was sollen die Cowboys mit Sieg machen? Sollte man versuchen, ihn loszuwerden? Ich glaube tatsächlich, dass Sieg keinen Markt hat. Absolut keinen Markt, weil niemand will einen Running Back, der eine durchwachsene Saison gespielt hat, der zu oft gefummelt hat, mit dem Price Tag. Also warum? Du findest, es wird immer wieder gezeigt, jeder Draft und jede Free Agency beweist doch immer wieder, dass du dir dein Running Back Backfield wahrscheinlich irgendwie zusammenbauen kannst, ohne dass du da einen riesen Cap-Hit nehmen musst.
Außerdem ist bauchfrei auch vollkommen aus der Mode.
Die kommt jetzt wieder, gehört. ja gut, aber dann sind wir doch bei Dallas, sind wir uns doch alle einig, Duck unterschreibt irgendwas und dann sollten sie alles, was sie an Kapital dann noch übrig haben sollten und an Picks in die Defense stecken, oder?
So sehe ich das,
Gut, dann kommen wir zum traurigsten Kapitel der NFC East, zu Lennards Eagles. Was ist da los? Jetzt seid ihr euren ehemaligen Franchise-Quarterback, seid ihr jetzt los und jetzt gebe ich dir mal kurz 5 Minuten die Bühne, um nochmal zu erläutern, warum es jetzt nicht lächerlich wäre oder warum es okay wäre oder gut sogar wäre, wenn die Eagles sich auch in diesem Draft oder in der Free Agency nochmal nach einem Quarterback umschauen.
Naja, das ist ja das, was ich eben gesagt habe. Pick 6, das ist deine verdammte Aufgabe. Und warum sie sich nicht lächerlich machen würden, ist aus dem Grund, du hast einen neuen Head Coach, ein komplett neues Coaching-Team sozusagen. Wenn die sagen, Carson Wentz war es nicht, ganz offensichtlich. Wenn sie jetzt sagen, Jalen Hurts könnte sein, ist es nicht, dann ist es deine Aufgabe, dir einen auszusuchen im Draft, den du als den nächsten Franchise-Quarterback siehst. Gut finde ich es persönlich, würde ich es nicht finden. Ich finde nur, sie machen sich nicht lächerlich, sondern sie machen das einfach Sinnvollste dann. Sie holen sich dann den sie als nächsten Franchise-Quarterback sehen. Ich würde es gut finden, wenn sie mit Jalen Hurts und einem Backup, wie zum Beispiel jetzt der wahrscheinlich frei werdende Alex Smith oder so gehen werden oder irgendwie was dahinter, was einfach ein Veteran ist. Aber es ist halt einfach die Natur des Picks, ist einfach, beschäftige dich mit den Quarterbacks. Und vielleicht fällt ja wer an 6, der dir auf einmal liegt. Also du kannst meiner Meinung nach den Trey Lance zum Beispiel, den kannst du nicht holen. Der war bei North Dakota State, da war Carson Wentz auch. Also natürlich, wenn er dein Lieblingsquarterback ist, macht das. Aber das kannst du meiner Meinung nach eigentlich nicht tun. Aber ja, sie machen sich nicht lächerlich, wenn sie einen holen, auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden aber keinen holen. Aber das ist natürlich meiner Meinung nach die Prio 1 für die Eagles, diese Offseason. Finde eine Quarterback-Lösung. Und ob das Jalen Hurts ist, die im Team ist, oder ob das einer ein Rookie ist, oder ob das wer ganz wer anders ist, was ich nicht glaube. Aber hast dieses Jahr einen neuen Headcoach und deine einzige Aufgabe ist es, finde deinen Franchise-Quarterback. Wer ist die Lösung? Du wirst nächstes Jahr nicht in die Playoffs mitspielen können. Da sind wir uns allen, glaube ich, oder bin ich mir ziemlich sicher. Das ist ein klassisches 8-8-Team vielleicht, Eagles. Also finde den Quarterback in der Offseason, behandle ihn so, sage das auch früh, also spätestens beim Draft, oder sage vorher ganz klar, Jalen Hurts ist unser Quarterback, und dann geh mit ihm und versuche ihn zu entwickeln. Das ist die einzige Aufgabe oder die einzige Bitte, die ich an die Eagles habe. Wenn danach noch Zeit ist, vielleicht Cornerbacks und Linebacker zu holen, dann tu dies. Da wäre ich auch nicht gerade schlimm drum. Und wenn du den Pick 6 hast und nimmst keinen Quarterback, dann tu alles dafür, dass du einen der drei Top-Receiver bekommst, Chase, Smith oder Weddle. Hol dir Chase, hol dir Smith, ist mir egal. Und dann geh in eine neue Saison und versuch dich zu entwickeln. Mehr Erwartungen habe ich dies Jahr gar nicht an die Eagles.
Ach, das ist ja nett. Ja, klar. Also wenn irgendwer wirklich fallen sollte, ich fände es natürlich sehr lustig, allein für die Stories, wenn es Trey Lance werden sollte. Das wäre super. Ja, ich glaube aber, die Eagles brauchen auch, wie es leider vielen Teams geht, die haben viele Baustellen aktuell, wo Quarterback nicht unbedingt, so wie Hurts zumindest gespielt hat, was er angedeutet hat, vielleicht gar nicht die erste Priorität ist. Und ja, ich glaube, du hättest ein ähnliches Problem wieder, wenn du jetzt beispielsweise einen Rookie-Quarterback da reinsetzen würdest und sagen würdest, so jetzt wollen wir aber was sehen auch, weil sonst hast du noch Jalen Hurts wieder im Nacken, den haben wir schon gesehen, der hat uns gut gefallen. Und dann hast du immer noch nicht genug Waffen, die O-Line ist immer noch nicht gut. Und da sind halt wirklich viele Baustellen, die meiner Meinung nach erstmal ausgebessert werden müssten, um auch einem jungen Quarterback und auch Jalen Hurts, damit der, wenn er es dann sein soll für die Zukunft, damit der erfolgreich spielen kann und sich entwickeln kann, muss man dem, glaube ich, Waffen an die Hand geben und man muss ihn beschützen. Und ich glaube, dass da sollte auch das Hauptaugenmerk der Eagles liegen diese Saison.
Also für mich ist bei den Eagles nirgendwo mehr. Es ist interessant, ein Trade-Back-Szenario von 6 zu sehen, weil die haben minus 43 Millionen Cap-Space. Und wenn man sich die realistischen Cuts anguckt, habe ich hier einen Elshon Jeffrey, Malik Jackson, Marquise Goodwin. Das sind so alle Spieler, wo du insgesamt vielleicht nochmal so 43, 45 Millionen rausholen kannst. Das heißt, du bist quasi auf Null. Und da musst du noch ein paar Sachen restructuren. Ich finde für die Eagles extrem interessant, das Szenario von 6 zurückzutraden. Vielleicht irgendwo im Bereich der Patriots zum Beispiel, bei 15 oder sowas, wenn die das vielleicht machen, irgendwo in dem Bereich, versuchen, Micah Parsons zu holen als Linebacker, weil sie brauchen unbedingt Linebacker. Die haben 10 Touchdowns über Linebacker zugelassen letztes Jahr. Also es ist wirklich ein Squad, wo du sagst, da muss was getan werden. Dass man sich vielleicht nochmal extra, einen extra Zweit- und Drittrunden-Pick nochmal sammelt. Du brauchst günstige Spieler, du brauchst günstige Assets, um dieses Team aufzufüllen. Und das wäre sinnvoll, das mit einer Loaded Draft Class zu machen, dass du da einen Draft-Picks von 12 Picks hast. Die hast du günstig für 4 Jahre. Das wäre für mich das Sinnvollste. Ich würde nicht auf 6 bleiben an Eagles Stelle, weil das halt nicht dieser eine Spot ist, den du ausfüllen musst. Da musst du viel machen.
Das ist tatsächlich für mich auch so eine ganz schwierige, was ich als Fan gerne möchte. Also einerseits sage ich die ganze Zeit, wir brauchen seit DeSean Jackson eigentlich mal wieder diesen Number One Receiver, der auch schon Jeffrey für ein Jahr war. Und dass du jetzt mit Smith vielleicht oder Chase einen hast, den du an 6 eventuell auch kriegen kannst, wo ich sage, oh, dann nimm das oder so. Aber ich bin auch der Meinung, dass du sozusagen noch einiges cutten musst, wovon du jetzt auch nicht ausgehst. Ich glaube zum Beispiel auch ein Derek Barnett wird, so leid es mir tut, wahrscheinlich nicht resigned. Das sind 10 Millionen blanker Capspace, die dir erspart werden. Deswegen bin ich auch der Meinung, also wenn du zurücktradest, dann versuch alles, um Micah Parsons zu holen, weil dann hast du große Wahrscheinlichkeit. Und dann schau halt, dass die Draft-Hits halt oder die Draft-Picks halt einschlagen. Dass die einzige Sorge, die ich dadurch habe, ist, dass Howie Roseman jetzt die letzten, glaube ich, 8 Jahre oder 5, 6 Jahre, was weiß ich, gezeigt hat, dass seine Draft-Picks alle nicht ganz so der Hammer waren. Und ich sage aber, bei Smith oder Chase kannst du im Prinzip nichts falsch machen. Also ist egal, wen du nimmst. Von daher bin ich so ein bisschen zwiegespalten, wie ich das sehe. Aber es ist tatsächlich, ich bin mir nicht sicher, was ich über möchte. Ich verstehe völlig deine Meinung und eigentlich ist es auch das nur die Vergangenheit irgendwie jetzt Eagles zeigt, oh, mit mehr Picks mehr Problems, so nach dem Motto. Deswegen nimm lieber dann vielleicht weniger Picks und nimm den Receiver da. Aber ich
bin gespannt. Sonst mit den Top 10 Picks hat es ja immer wunderbar funktioniert.
Der letzte Top 10 Pick hat immerhin einen Super Bowl gebracht innerhalb von den ersten 5 Jahren. Also wenn das so die ongoing Story ist, dann bin ich immer offen dafür. Das muss man auch immer so sehen.
Aber ich finde es heftig, was für ein Drop-off kommt, wenn man sich 2018 den Super Bowl Sieg und was danach jetzt kommt, der totale Desaster. Da sieht man aber auch, was dieses ganze Restructuring, wozu das alles führen kann.
Das ist halt klassisch das Ding gewesen, was die Saints und die Eagles sind jetzt in eine richtige Falle gefallen. Was heißt Falle gefallen? Beide hatten extrem gute, mit Veteran geloadete Teams, sage ich. Und die Eagles waren auch verdammt im Verletzungspech. Auch schon Jeffrey, DeSean Jackson machen einfach keine Spiele. Aber wenn du das ganze Team zusammenhältst und keiner konnte mit diesem Wentz-Drop-Off ja auch rechnen. Ich meine, wenn Wentz auf seinem angedachten Level, was man von ihm erwartet hat, spielen würde, dann hast du halt noch ein Jahr, wo du sagst, du bist völlig jetzt auch nochmal im Win-Now und du bist nächstes Jahr drüber und entweder du gewinnst es oder du restructurest eh. Und das ist, ich glaube, dass das einigen anderen Teams auch noch so gehen wird. Also wenn du dir jetzt LA, die Rams zum Beispiel mal die Salary Cap Situation anguckst, also da sind erstmal First Round Picks nichts wert und dann haben, glaube ich, die teuersten 10 Spieler nehmen irgendwie 70% oder 64% des Cap Spaces auf. Das heißt, du hast für dann 30 oder 40, 50 weitere Spieler hast du noch irgendwie 30% Cap Space. Also einige Teams agieren ja so. Manchmal geht's gut, manchmal nicht. Und die Eagles haben jetzt halt, glaube ich, so richtig ins Klo gegriffen. Und ich glaube, dass das auch nicht mit einem Jahr gemacht ist. Also ich glaube, dass das dauert ein bisschen. Und das ist, man hat sich da richtig fair restructured, wie man so schön sagt in Neudeutsch.
Das ist ein geläufiger Begriff. Ja. Na gut, dann lass uns doch noch kurz zum zweiten Team nach New York kommen, zu den Giants. Da gab es auch schon die Frage nach bei YouTube. Natürlich sprechen wir noch über die Giants. Die Giants, erste Frage natürlich auch da, weil irgendwie gefühlt geht es ja immer davon aus. Quarterback. Sind Sie da aufgestellt jetzt für die Zukunft mit Daniel Jones? Oder sagt ihr lieber früher als später sich nach einer Alternative umsuchen? Oder seht ihr das größte Problem doch woanders, Basti?
Also ich habe nicht das Gefühl, sie haben sehr, sehr hoch investiert. Niemand hat mit Daniel Jones zu dem Zeitpunkt gerechnet. Und ich glaube, sie wären auch gut beraten, erstmal weiterzumachen. Daniel Jones war letztes Jahr vielleicht nicht sehr inspirierend, aber da ist ja auch eine Waffe weggebrochen mit Saquon Barkley, da muss man auch sehen. Und er hatte keine Waffen. Also die Receiver sind einfach wenig inspirierend. Der Receiver-Room, den du bei den Giants siehst, sagt so, das, was wir bei den Cowboys haben, haben wir jetzt im Endeffekt bei den Giants, weil die Giants haben in meinen Augen eine ziemlich gute Defense, eine underrated Defense, die grundsätzlich gute Leistung gebracht haben. Klar, einen Edge-Rusher kannst du immer noch mal gebrauchen, aber die haben Dexter Lawrence schließlich auch hoch investiert. Meiner Meinung nach ist Quarterback-Kapitän vorerst nicht das Problem. Ich würde das jetzt erstmal so machen und ihm Waffen an die Hand geben. Das Nate-Solder-Experiment ist, glaube ich, ein bisschen gescheitert. Der ist zu teuer, den würde ich rausschmeißen. 10 Millionen kannst du damit nochmal freimachen. 900.000 Capspace ist jetzt ja auch nicht so inspirierend. Also ich sag mal, damit bekommst du jetzt keinen Superstar. In meinen Augen ist es einfach alternativlos. Sie haben kein Capspace, sie müssen mit Daniel Jones gehen. Also gib dem jungen Quarterback Waffen und schau dann, was er daraus macht.
Ich bin da auch der Meinung. Also ich glaube zwar nicht, dass Daniel Jones, wenn du mich persönlich fragst, ein Franchise-Quarterback wird oder auch werden kann. Ich glaube, sie wären besser beraten, einen neuen zu picken, aber ich glaube, sie können es sich auch gar nicht in dem Moment jetzt irgendwie hinkriegen. Und du hast jetzt, das ist jetzt auch ein bisschen, also ich glaube, sie sollten alles dafür tun, einen Number-One-Receiver mitzukriegen. Dass da mal wirklich wer, der konstant die Bälle fängt, vielleicht ein Allen Robinson oder so, auch wenn das wahrscheinlich mit dem Capspace nichts sein wird. Aber ich glaube, du solltest mit Daniel Jones gehen, einfach weil die Division gefühlt nie einfacher wird als jetzt das kommende Jahr. Ich sehe die Eagles in einem Modus, wo sie in keiner Form sind zu gewinnen. Washington ist für mich eine Vollkatastrophe. Bin ich völlig der, also eine absolute Vollkatastrophe. Kommen wir gleich zu, erkläre ich auch warum. Dallas ist das Team, was natürlich absoluten Favoritenstatus hat, wenn Dak wiederkommt, natürlich. Aber ich glaube, New York hat dieses Jahr auch mit einem Daniel Jones, der sich ja letztes Jahr schon gesteigert hat, muss man ja sagen. Also er hat ja besser gespielt. Haben die Chance, die Division zu gewinnen. Aber persönlich bin ich der Meinung, Daniel Jones wird kein Franchise-Quarterback sein. Er wurde overpicked und vielleicht ist er aber auch der Game Manager und du baust um ihn einfach ein Team auf. Das kann ja auch passieren. Aber ich bin nicht der Meinung.
Ja, ich glaube, für einen Game Manager macht er dann noch auch ein bisschen zu viel Fehler. Ich bin auch wirklich nicht inspiriert von Daniel Jones' Leistung zu keinem Zeitpunkt. Einzige Überraschende war, dass er dann doch mal recht flink auf dem Bein war. Aber ja, ich bin da trotzdem bei euch. Du musst oder du bist in einer Situation, wo du gar nichts anderes machen kannst, groß, glaube ich, als zumindest das eine Jahr es noch versuchen mit ihm zu versuchen und ihm halt versuchen, auch mehr Schutz an die Seite zu stellen. Nicht nur mehr Waffen, sondern er muss auch besser protected werden, weil auch das haben sie ja nicht hinbekommen. Wenn Saquon zurückkommt, ist, glaube ich, schon ein wichtiger Schritt. Es hilft immer, wenn du da jemanden hast im Backfield, der verlässlich ist. Notfalls auch für Checkdown-Pässe. Daher glaube ich auch, dass wir dabei bleiben und dass wir halt ganz stark versuchen werden, die O-Line zu verstärken und dann halt ein paar Receiver Daniel Jones noch an die Hand zu geben. Und dann, wer weiß, wo sie hingehen kann. Ich sehe auch, dass die Division nicht unbedingt bombenstark ist. Ich sehe aber die Katastrophe in Washington nicht so extrem. Können wir vielleicht gleich weiter zu Washington. Und da würde mich nämlich interessieren, warum die Situation so eine Katastrophe sein soll bei Washington. Letztes Jahr die Division gewonnen. Die Defense kann man, glaube ich, nichts Schlechtes zu sagen, meiner Meinung nach. Die Defense ist bombenstark. Gibson hat gut gespielt. Sie haben auch McLaurin noch. Also sie haben hier und da ein paar Waffen, wenn sie Brandon Scherf halten können. Ist auch die O-Line keine Vollkatastrophe. Am Schluss ist die Hauptfrage, glaube ich, in Washington, wer wird da an der Center spielen?
Und da fängt es bei mir an. Also ich bin, also da sehe ich, ich weiß nicht, wie du mit dem Team momentan einen Quarterback finden möchtest, der zu dir kommt, der dich auf das Level wieder bringt, wo du jetzt warst. Also was heißt, das war ja auch kein besonders hohes Level. Die haben, also Washington hat ja auch nur also den Vorteil genutzt, dass der Rest der Division so eine Katastrophe war. Aber das Team, diese ganze Organisation ist momentan eine absolute Vollkatastrophe. Also das ist führungslos, dieses Team. Der Kopf steckt dauerhaft in irgendwelchen Anklagen, in Anführungsstrichen irgendwelchen Beschuldigungen und so weiter. Du hast keinen wirklichen Namen, auch wenn ich Football-Team ganz witzigen Namen finde und die eigentlich damit bleiben sollten. Aber du bist momentan, du bist das Hauptstadtteam und du bist völlig in einer Krise. Du hast ein Playoff-Spiel jetzt mal wieder gehabt, was dir vielleicht den Arsch rettet, dass du Leute hinkriegst. Aber meiner Meinung nach kriegst du nie, also selbst Deshaun Watsons Agent würde wahrscheinlich jetzt zu ihm sagen, pass auf, nie Washington, machen wir nicht. Nein, dann bleiben wir lieber bei den Texans, weil das ist für mich, also du hast da keine Ruhe. Du hast da keine Ruhe in diesem Team. Und ich glaube ganz ehrlich, jetzt haben wir ja die Nachricht gekriegt, Alex Smith soll released werden. Ist ja auch völlig richtig. Der war spielerisch jetzt, die Story, ja, zum Taschentuch, Tränen verdrücken, bla bla bla. Spielerisch war das auch nichts. Wissen wir auch selber nichts, um weiterhin zu gewinnen. Ich bin völlig der Meinung, entweder macht dieser Heineken Geider, den haben sie ja gesigned, und der wird dann aber auch irgendwann auf den Nagel fallen, weil er merkt, das ist die NFL und das war ein Spiel, was ich hatte in den Playoffs. Aber ich glaube, dieses Team ist zum Scheitern verurteilt, weil die Organisation momentan eine Vollkatastrophe ist. Und ich sehe, dass irgendwann, wie sagt man so schön im Englischen, das blowt up, also das wird von implodieren von innen, weil das einfach eine katastrophal geführte Franchise ist.
Okay, also ist ja auch nicht erst News seit gestern, dass da dass es rumort in der Hauptstadt. Damit meine ich Washington, nicht Berlin. Alles sauber.
Ja, klar.
Nee, also es ist ja nichts Neues und die Saison haben sie trotzdem durchgekriegt. Also man muss sich ja überlegen, was da alles los war vor der Saison auch. Also diese irgendwelche Verfahren, dann hatte Ron Rivera hatte Krebs, der hat eine Chemotherapie bekommen während der Saison. Also unfassbar, was in Washington los war. Trotzdem haben sie die Division gewonnen. Ich glaube auch, dass Ron Rivera ein guter Coach für diese Situation sein kann und dem jungen Team da auch die nötige Führung bieten kann. Und glaube tatsächlich, dass sie nicht so viel davon weg sind, zumindest in dieser Division oben mitzuspielen. Ich weiß nicht, Basti, was glaubst du, was Washington fehlt, oder siehst du das auch so ein, hast du da auch so ein Untergangsszenario?
Also, interessant, weil ich das genaue Gegenteil davon denke. Also ich finde Washington extremely exciting. Gerade wegen der, weil tatsächlich ist es eigentlich so ein graue Maus-Team, aber die Defensive Line ist eine absolute Killerwaffe. Die können sich sogar erlauben, in aller Ruhe einen most underrated Player wie Ryan Kerrigan einfach ziehen zu lassen, der natürlich auch in die Jahre kommt, klar. Aber für mich da in die Defense ist stacked. Also die war letztes Jahr, kaum hat einer darüber gesprochen, aber war eigentlich mit die beste Defense der NFL. Und dann hast du in der Offense einen Terry McLaurin, der ein irre guter Receiver ist. Danach kommt gar nichts. Das heißt, du musst wirklich im Receiving Core massiv was tun. Jetzt mit dem Cut von Alex Smith hast du 50 Millionen Cap Space. Das heißt, du kannst all in gehen und einen Kelly Golladay hochbezahlen oder einen Allen Robinson. Und wenn du dann Terry McLaurin und Allen Robinson hast, dann hast du, ja, das klingt gut. Du hast die Offensive Line ist auch jetzt nicht die schlechteste. Morgan Moses ist ein super Tackle. Sie können damit ganz gut arbeiten. Gut, auf Tight End und Wide Receiver. Ich glaube, wenn sie diese Position angehen und da zwei, drei holen, vielleicht einen Hunter Henry und einen Allen Robinson, die sich beide leisten könnten, dann sind sie nur noch ein Quarterback davon entfernt, in meinen Augen vielleicht sogar ein L5-Team zu sein. Ich finde die, weil Defense wins Championships, das haben wir letzte jetzt in einem Super Bowl auch nochmal gesehen, ich glaube, dass Washington doch einiges erreichen kann. Und ich finde deren Coaching halt auch, Riverboat Ron ist auch jemand, der wirklich viel Ruhe reinbringt, den die Spieler gerne mögen. Ich finde auch den Schritt gut, mit dem Football-Team Namen ein weiteres Jahr zu machen und es in aller Ruhe anzugehen, weil es halt eine riesen Business-Entscheidung ist. Jetzt kam die Ankündigung, dass sie nächstes Jahr einen neuen Namen haben. Ja, also ich finde Washington eigentlich tatsächlich kein Desaster. Ich finde Washington eigentlich ziemlich exciting, wenn das in die nächsten zwei, drei Jahre geht.
Ich bin da auch eher bei dir, Basti. Ich glaube auch, ich habe auch schon Gerüchte gelesen wieder, dass Bezos, der Besitzer von Amazon, gegebenenfalls Interesse haben könnte, Washington zu kaufen. Dann wäre da vielleicht auch mal ein bisschen mehr Ruhe drin. Und ja, wie gesagt, die Defense ist bombenstark und in der Offense haben sie ja jetzt auch schon sogenannte so Blue Chipper, also Gibson und McLaurin und damit hast du ja schon was, mit dem du arbeiten kannst, mit dem du auch einen jungen Quarterback quasi das dem an die Hand geben kannst und den nicht völlig alleine lässt. Bei, wenn ihr jetzt nicht noch groß was habt zu Washington, würde ich gleich einhaken und meine Kochmütze, meine virtuelle Kochmütze mir aufsetzen quasi und mit meinem Gerücht der Woche um die Ecke kommen, weil das würde gleich mal ein Problem lösen auch in Washington. Und zwar mein guter Freund und Kupferstecher, Jameis Winston, hat noch keinen Vertrag unterschrieben. Riverboat Ron ist ein Coach, der den anleiten könnte. Der musste eine Saison stillsitzen bei den Saints und hat sich angeguckt, wie es geht, möglichst wenig Fehler zu machen. Zwar konnte er vielleicht nicht relaten, wie es ist mit so einem Nudelarm, wie Drew Brees ihn hatte letzte Saison, aber da hat es ihn bestimmt gejuckt. Keiner hat Jameis Winston letzte Saison groß spielen sehen, außer die Auftritte, die zwei, die er hatte, die waren okay. Er war meiner Meinung nach auch nicht so schlecht, wie er gemacht wurde. Die Tampa Bay Offense war sehr darauf ausgelegt, auch Turnover zu produzieren. Das hat er dankend angenommen und auch sehr fragwürdige Entscheidungen teilweise getroffen. Aber was, so wie du sagst, wenn man in Washington jetzt noch in der Free Agency einen guten Receiver neben Lawrence stellt, dazu hast du Gibson, dazu hast du eine vernünftige O-Line und eine Defense, die dich auch mal immer wieder rausboxen kann, wenn du mal Scheiße baust, dann glaube ich, dass Jameis Winston Bargain Chip sein könnte, der nicht zu teuer wird, weil ich glaube, nicht viele Franchises den unbedingt jetzt als QB1 auf dem Zettel haben. Und das ist doch wie ein Match made in heaven. Riverboat Ron und Jameis Winston mit noch einem Free Agent Receiver. Meinetwegen auch Logan Thomas, der hat mir ganz gut gefallen. Antonio Gibson und McLaurin.
Da meldet sich gleich mal eine Frage. Wie willst du denn, wenn dein QB 30 Interceptions bis 35 wirft diese Saison, mehr Spiele gewinnen als verlieren? Nur so als Frage jetzt für den Koch der Gerüchteküche.
Genau. Erstmal gewinnst du die Division ja schon mit 8-8 wahrscheinlich. Und zweitens, wie gesagt, Tampa war die Offense sehr Turnover-prone. Ich glaube, dass Riverboat Ron da was kreiert, was zusammenkocht, auch mit Jameis kochen könnte, was dann vielleicht nur bei 18 Turnovern rauskommt in der Saison. Viel weniger wird er nicht machen, aber wenn du das dann, wenn er dazu 32 Touchdowns wieder wirft, sind sie, glaube ich, alle happy in Washington. Und Taylor Heinicke ist meiner Meinung nach auch nicht die Lösung. Im Draft picken sie zu spät, um da nachzubessern. Und Jameis Winston ist, ich glaube, 26, 27 jetzt. Das ist auch noch ein junger Hüpfer quasi. Und der ist nicht so schlecht, wie er gemacht wird. Klar waren es krass viele Turnover, aber er wirft halt auch konstant für massig Yards und die entsprechenden Anzahl an Touchdowns.
Tom Brady hatte das gleiche Team fast, die gleiche Offense, das gleiche System, hatte viel weniger Turnover und mehr Touchdowns geworfen. Also ich glaube einfach, dass Jameis Winston kein Quarterback ist. Der. Und
was hatte Tom Brady denn noch? Eine gute Defense, die ihn auch öfter mal auf den Platz gelassen hat, wo er auch nicht immer unbedingt von hinten die langen Dinger werfen muss.
Ich muss jetzt mal kurz einwerfen, ihr vergleicht gerade Tom Brady und Jameis Winston.
Ja, natürlich tue ich das.
Nein, also ich würde da jetzt tatsächlich sagen, don't sleep on Sam Darnold. Ich finde, dass Washington einer der realistischsten Landing-Spots in einem Trade für Sam Darnold ist. Ich glaube, dass die da vielleicht sagen können, mit einem günstigen Quarterback, und dann versuchen wir es mal. Natürlich wird Sam Darnold nächstes Jahr mit Sicherheit nicht wird Washington nicht in die Playoffs tragen. Aber das ist, glaube ich, so ein Versuch wert, den Ron Rivera nochmal machen könnte.
Was haltet ihr denn von, der Name, den lese ich hier im Chat ganz oft tatsächlich, was seht ihr denn Rivera und Cam, die Rückholaktion von Cam zu Washington? Ich sehe da gar nichts, um ehrlich zu sein, aber wie seht ihr das?
Ich sehe das auch überhaupt nicht. Ich glaube, dass Rivera lang genug dann gesehen hat, dass es mit Cams Schulter und Arm bergab geht, konnte er sich aus erster Hand noch überzeugen. Ich sehe das nicht. Ich würde aus meiner Sicht nicht viel Sinn machen.
Ja, ausschließen würde ich es nicht, weil die beiden sich, glaube ich, sehr, sehr schätzen, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich meine, man hat Cam Newton letztes Jahr gesehen, dass der ist teilweise gelaufen wie in Slow Motion und ich finde, der wirkte wie so ein washed-up 40-jähriger QB. Ich glaube nicht, dass Cam Newton es in dieser Liga nochmal bringen wird. Höchsten Respekt vor seiner vergangenen Leistung, aber ich glaube nicht, dass es nochmal kommt.
I'm rich? Aber immer ist er reich.
Wie gesagt, ich mag Cam Newton gerne. Ich finde auch ihn irgendwie als Typ cool, aber auch da glaube ich, dass es langsam vorbei ist. Der hat es halt durch seine Art zu spielen, muss er jetzt den Tribut, glaube ich, zahlen. Es ist, der Körper macht es nicht mehr. Nicht mehr auf dem Level. Und wenn ein Cam Newton nicht mehr so mobil ist und nicht mehr einen Raketenarm hat, der akkurateste war da nie. Das ist das Problem. Sind wir durch damit heute? Sind wir ja fix? Schnell. 1,5 Stunden, wie geplant. Bevor wir euch alle in den Feierabend entlassen, sei noch angemerkt, dass wir morgen Abend um 21 Uhr bei Clubhouse nochmal live gehen und so eine Fragerunde auch zur Footballerei quasi machen wollen. Also wir wollen vor allem von euch hören, was ihr auch von uns gerne hören wollt in den nächsten Tagen, was wir besser machen können und so weiter. Also gerne Kritik und Verbesserungsvorschläge und was nicht alles einpacken. Morgen zu Clubhouse. Und dann lasst uns doch mal quatschen, wie wir auch die Off-Season gemeinsam überbrücken wollen.
Basti, ihr seid ja Gangbang Germany, kennt ja bestimmt jeder, ein sehr großer Fanclub, ein eingetragener Verein sogar, der New York Jets in Deutschland. Was gibt's bei euch denn so zu erwarten, wenn man dich jetzt hier schon mal macht kurz?
Also im Verein jetzt?
Ja, oder generell von euch. Ihr macht ja auch viele Podcasts Was gibt's bei euch in nächster Zeit so zu erwarten?
Also wir machen zurzeit viele Draft-Geschichten, Scouting-Reports zusammen mit Schema FF, unter anderem Scout-Radar. Also wir versuchen so ein bisschen für den Draft alles aufrechtzuerhalten, zu gucken, wer ist da, wer kommt da. Wir haben auch eine Homepage mit gangrenegermany.com, wo wir versuchen, das einigermaßen im professionellen Rahmen zu halten. Wir sind natürlich komplett komplette Amateure, aber wir suchen da zumindest das Level zu halten. Einmal die Woche wollen wir jetzt über die Offseason zumindest einen Podcast machen, machen alles sowas wie Free Agency, Wishlist etc. Und wir arbeiten grundsätzlich mit anderen Fanclubs zusammen. Wir laden uns dann immer für Crossover-Podcasts, AFC-Special machen wir ganz gerne, wo uns Fans von allen AFC-Teams einladen und darüber sprechen. Wir fahren gerne das Prinzip miteinander, reden statt übereinander und deswegen reden wir ganz gerne mit anderen. Der Podcast ist zurzeit unser Zugpferd eigentlich.
Genau, Tessa hat auch gerade in die Kommentare nochmal den Link zu eurem Twitter-Account. Da findet ihr dann auch alles Weitere, glaube ich, zu euch. Und weil hier noch einmal kurz die Frage kam, Hi-Ho schreibt, wie kommt man zu Clubhouse? Haben wir auch schon mal kurz drüber geredet, vor ein oder zwei Wochen. Aktuell leider immer noch nur für iPhone. Daran wird, glaube ich, gearbeitet, hoffentlich. Falls ein iPhone da ist und ihr noch keinen, man muss auch eingeladen werden. Es ist alles auch datenschutzrechtlich ein Problem, aber die App ist halt super interaktiv und deswegen genau das, wo man sowas gut machen kann. Also wer ein iPhone hat und noch nicht bei Clubhouse ist und das gerne würde, kann uns, der Footballerei, mir, ich weiß nicht, Lenny, ob du noch, auch noch Einladungen übrig hast, irgendwem schreiben einfach und wir kriegen das hin. Wir schicken euch dann eine Einladung. Ja, ansonsten sehen wir uns, hören uns morgen bei Clubhouse. Wir sehen uns die Woche über natürlich, kommen Bam und Bertig und Boulevard, glaube ich, kommt auch diese Woche. Sonst sehen wir uns alle spätestens am Montag wieder.
Welche Divisions sind da dran?
Im nächsten, gute Frage. Ja.
Westen oder Norden auf jeden Fall.
Ja, ich würde auch sagen, Westen oder Norden. Ja, wir lassen uns überraschen. Bis dahin.
Macht's gut.
Danke. Ciao.
Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal in der Footballerei.